Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Sliding Windows, heute in der für mich etwas komfortableren Sprache, dem Deutschen. Das freut mich sehr. Und wen könnte ich besser zu dieser nächsten Aufnahme einladen als meinen lieben Freund und Kollegen Tobias Weltner. Hallo.
Hallo Thorsten, schön, dass ich hier sein darf. Mensch, endlich klappt's.
Ja, der Tobias spricht etwas an. Ein gut gehütetes Geheimnis in der Szene ist, dass es manchmal ein bisschen länger braucht, bis man zusammenkommt. Und es ist offensichtlich, Tobias und ich haben uns in den letzten Jahren relativ häufig gesehen. Und natürlich haben wir schon ein paar Mal versucht, mal hier zusammenzukommen. Naja, und jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich riesig. Und in diesem besonderen Fall habe ich auch eine relativ klare Vorstellung von dem, was ich gerne von dir wissen möchte, und ich hoffe, euch interessiert das auch alle. Du hast wahnsinnig viel gemacht und ich glaube, wir werden gleich, wie das hier üblich ist, einsteigen mit deiner persönlichen Geschichte, wie du zu all den Dingen gekommen bist. Aber am Ende ist natürlich das, was mich am meisten interessiert, dein Steckenpferd PowerShell, PowerShell-Entwicklung in grafischen Oberflächen, in Editoren, ISE, Steroids und all das, was dann danach kommt, die neuen Entwicklungen. Also heute soll es ganz maßgeblich gehen um Skripteditoren, IDEs, okay, wenn man so will. Und ja, ich bin mir relativ sicher. Ich habe viele Fragen und ich denke, du hast Antworten.
Ja, super, dann lass uns loslegen.
Ja, lass uns loslegen. Am Anfang steht immer eine ganz simple Frage, nämlich: In der IT gibt es ja immer wieder Leute, die das nicht wirklich gelernt haben, so von der Pike auf. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, bei dir trifft das auch zu. Du hast eine universitäre Ausbildung genossen, aber mit der Informatik war das nicht so wirklich. Kannst du ein bisschen erzählen, wie bist du denn überhaupt in diese IT hineingerutscht und was hast du denn eigentlich mal gelernt?
Ja, im Prinzip geht es davor los. Also ich habe erst mit der IT angefangen und dann zwischendurch auf Druck meines Vaters, der meinte, ich soll mal was Vernünftiges lernen, die Medizin angefangen. Aber tatsächlich war es ja so, wir sind ja nun die Generation, die damals zum ersten Mal mit diesen ganzen C64 und Texas Instruments Rechnern groß geworden ist. Und mit 14 habe ich da schon meine ersten Artikel in Computerzeitschriften veröffentlicht, war da also sehr schreibaffin in der Zeit mit der Schülerzeitung und so weiter. Aber das war eben damals recht ungewöhnlich, in diesem Alterssegment dann plötzlich auch Bücher zu schreiben. Das hat mich zur IT gebracht und auch eigentlich zu dem, was ich in der IT mache, nämlich quasi in bestimmten Bereichen so eine Art Informationsvorkauer zu sein, mich mit neuen Techniken zu beschäftigen und sie dann so aufzubereiten, dass man in der produktiven Umgebung, wo man nicht so viel Zeit hat, schnell Lösungen findet. Und das ist dann auch übrigens der Brückenschlag eben zu den Editoren. Denn logischerweise, wenn du jetzt Skripte schreibst, und das war bei mir anfangs VB-Skript und erst später PowerShell, dann fällt dir ja irgendwann mal auf, dass man mit einfachen Editoren blöd wird und man doch ganz gerne für die immer wiederkehrenden Dinge und auch die Dinge, die man herausfinden muss, eben Hilfsmittel braucht. Und dazwischen kam dann diese Phase mit der Medizin. Das war praktisch nach der Schule, als ich fertig war, inspiriert durch den Zivildienst, den ich im Rettungsdienst gemacht hatte. Und wie das so ist, jeder, der das gemacht hat, weiß Bescheid. Da ist man natürlich dann Feuer und Flamme, mit Blaulicht durch die Gegend zu kurven und entsprechend natürlich auch in der Medizin ganz neugierig. Aber als ich fertig wurde mit dem Studium, da war die Situation eben völlig anders. Zu dem Zeitpunkt hatten wir Ärzteschwemme und da war es sehr schwer, irgendwo vernünftige Arbeitsbedingungen zu finden. Und in der IT, da kannst du halt immer was machen.
Welche Fachrichtung hast du gelernt?
Also beim Studium ist es ja so, dass du zunächst mal abschließt ohne Fachrichtung und dann schließt sich sozusagen das Facharztstudium dann an. Und meine Doktorarbeit habe ich in der Unfallchirurgie gemacht. Das war für mich klar, weil da war auch der Rettungshubschrauber und entsprechend, also du siehst schon, es war nicht unbedingt fachlich getrieben, sondern eher abenteuergetrieben. Ja, und den Facharzt habe ich natürlich nicht mehr gemacht, weil sonst wäre ich sicherlich in der IT nicht weiter vorwärts gekommen.
Ich habe mal ein Interview gehört mit einem Rettungsarzt, der sowas von entspannt war, also ich weiß nicht, in welchem Kreis der buddhistischen Erleuchtung der sich befand, aber jedenfalls war der sehr weit fortgeschritten. Und der war so ruhig und entspannt. Und von dem habe ich ein wunderbares Zitat aufgeschnappt. Er hat gesagt, er wäre deswegen so ruhig, weil er weiß, wenn er kommt, wird es immer nur besser. Das war seine Antwort auf die Frage, ist das nicht furchtbar, immer dieses Not und Elend? Und das hat mich echt beeindruckt. Und so versuche ich auch heute Dinge zu sehen. Naja, und ein Stück weit, ich meine, es führt jetzt sehr weit, ne? Aber in unserem Job heute ist es ja vielleicht auch so, ne? Also wenn wir kommen, wird es hoffentlich immer nur besser.
Ja, wobei, wo du das gerade sagst, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Sache in der Anästhesie, als ich dort meine AIP gemacht habe, in der Intensivstation, wo der Oberarzt seine Maxime uns kundtat und sagte, er setzt sich am Ende jeden Tages, ich meine, das ist trivial, aber trotzdem fand ich es damals cool, setzt sich am Ende jeden Abends hin und überlegt, was hat mich heute nun wirklich echt unnütz viel Zeit gekostet und setzt dann eben ganz gezielt alles dran, um das zu verwenden, oh Gott, ich sehe hier gerade komische Pop-ups, um das zu verbessern. Und das ist ja praktisch auch das, was man mit IDEs macht. Das ist genau das Gleiche. Am Ende des Tages setzt man sich hin und überlegt, wo habe ich heute meine Zeit verbrannt? Und dann baut man sich was, um das ein für alle Mal zu verbessern.
Ja, allgemein, ne? Bei Scripting, allgemein in der Programmierung. Aber das wissen wir beide, das kommt jetzt nicht bei jedem an. Aber wir beide sind uns da auf jeden Fall sehr, sehr einig. Und sicher viele andere werden dem zustimmen. Jetzt hast du vorhin gesagt, so mit 14 hast du schon angefangen. Bei Männern ist das ja jetzt nicht so uncharmant, nach dem Alter zu fragen. Kannst du ungefähr sagen, was waren das für Computer, wo du dann als Jugendlicher schon mitgearbeitet hast? Weil wir sind ja schon ein bisschen älter, ne?
Das stimmt. Ja, der erste Computer, den ich besessen habe, war ein VC20 mit 3,5 Kilobyte Hauptspeicher. Und das ist insofern auch interessant, weil das sind so Dinge, man entdeckt ja immer neue Sachen, Technik wird immer aufregender und spannender, aber eigentlich, auch wenn die Rechner heute ganz andere Kaliber sind, wiederholt sich vieles. Und das, was man damals gelernt hat mit reentrantem Code und eben sehr ökonomisch damit umgehen, das sind also Skills, die man heute bei den riesigen Speichern nicht mehr braucht, aber die Mechanismen dahinter durchaus auch bei der neuen Technologie. Also VC20, das waren die ersten Kisten und da muss ich zugeben, ich hatte nie eine Affinität zu spielen. Die meisten haben damit dann gespielt. Das hat mich nicht so interessiert, sondern ich war dann in der Schulzeit ja ein Jahr im Ausland in den USA und da war es anfangs nicht ganz so einfach, Freunde zu kriegen. Als deutscher Austauschschüler ist man da nicht so gefragt, wie ein amerikanischer Austauschschüler bei uns war. Und deswegen hatte ich dann den Computer zum Beispiel umprogrammiert, damit ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten konnte. Es war einfach natürlich, hört sich armselig an heutzutage, wenn man sich das überlegt, aber es waren interessante Konzepte, die dabei auch entstanden sind.
Ja, sehr interessant. Du hast vorhin schon gesagt, also VC20, das ist natürlich, da denkt man an Basic, also sehr, sehr simple Programmiersprachen. Aber vorhin hast du schon gesagt, Visual Basic Script hatte ich dann geprägt. Da ist natürlich viel Zeit dazwischen. So also in meinen Anfängen kann ich mich erinnern, nachdem ich in der Schule mal Pascal gelernt hatte, habe ich mich dann in den 90ern vor allem mit, ja, was wir bis heute machen, ne, Batch-Geschichten rumgeärgert, bevor ich dann zu Visual Basic Script konvertiert bin. Hast du das auch mitgemacht oder hast du relativ schnell erkannt, das ist so eine blutarme Geschichte, da brauche ich mehr, ich beschäftige mich lieber mit Hochsprachen oder eben angrenzenden Ortschaften?
Es war im Prinzip auch alles getrieben durch Nöte sozusagen. Also ich habe ja schon ganz lange, früher habe ich noch viel mehr Bücher geschrieben, das war dann eher so im Bereich Windows 95, 98 und so weiter. Und eines der Top-Bestseller zu der damaligen Zeit, auch bei der Computerbild, war Windows 95, die besten Windows 95-Geheimnisse, so ein 1000-Seiten-Wälzer. Und zu der Zeit habe ich eben überhaupt nicht programmieren können, sondern habe mich hauptsächlich mit dem rumgeschlagen, was da alle gemacht haben, die ein bisschen mehr wollten, also Peaks und Pokes und hier ein Trick und da irgendwas Undokumentiertes. Habe immer darunter gelitten, dass ich eben nicht programmieren konnte und auch angewiesen war darauf, dass andere Leute mir irgendwelche Backdoors oder eben irgendwelche Tricks eingebaut hatten, die ich dann nutzen konnte. Und als ich dann anfing, ich glaube, das war Mitte der 90er Jahre, mit der zunehmenden Popularität vom Internet, meine eigene Webseite aufzubauen, wollte ich sehr schnell dynamische Webseiten haben, also datenbankgetriebene Webseiten, das war damals noch nicht so normal, und kam darüber zu Active Server Pages, ASP. Und dann dauerte es nicht lange, bis ich festgestellt hatte, ja, ASP ist ja eigentlich VB-Skript, nur auf dem Server. Und als ich das dann festgestellt habe und sich plötzlich bei mir auch lokal mit VB-Skript alles Mögliche machen ließ, da war ich Feuer und Flamme. Und habe dann Visual Basic programmiert, und VB-Skript.
Ich meine, wenn ich mich dunkel erinnere, ich sage immer, heute behaupte ich immer, ich habe alles vergessen. Ich glaube, die Wahrheit ist, ich habe alles verdrängt. Schön war das nicht, oder?
Die Technik damals meinst du oder die Zeit? Die Zeit war super.
Ja gut, die Zeit hat ja viele Aspekte. Nee, ich meine schon die, wie soll man das nennen, Active Server Pages, also die Skriptsprachen oder in dem Fall die, weiß ich nicht, webbasierten Geschichten. War das schön? Hast du das mit Freude gemacht? Ich fand das immer gruselig.
Ja, wobei Active Server Pages war schon eine interessante Sache, weil du konntest plötzlich in Webseiten, das war damals eben ja noch nicht gang und gäbe, dass das über clientseitigen Code lief, du konntest irre Dinge damit machen. Aber wenn ich heute vergleiche PowerShell zum Beispiel mit VB-Skript, und ich sehe Menschen, die vielleicht noch Schwierigkeiten haben, ihren Weg in PowerShell hineinzufinden. Das ist ja ganz normal, wenn man das noch nie gemacht hat. Dann kann ich aber nur sagen, Mensch, wenn du dich jetzt mit VB-Skript beschäftigen müsstest und das, was du da gerade mit PowerShell gemacht hast, in VB-Skript machen müsstest, du würdest dich am nächsten Baum aufhängen. Also VB-Skript war schon krass und Batch, ja genauso. Ne? Da musste man, das war nicht schön, nein, da hast du recht. Wenn du mit Batch irgendwas Vernünftiges machen wolltest, das waren dann aber schon ganz schöne kreative Bollermänner.
Ja, das geht, ist ja bis heute so, ne? Es gibt ja bis heute die von Zeit zu Zeit die Anforderung, dass man mal, weiß ich nicht, eine Schleife ausführen will in einem Anmeldeskript oder so. Ja. Und das, wenn man sich dann den Code anguckt, gut, also es gibt Leute, die können das, ne? Ich bewundere das, aber ich jetzt nochmal intuitiv finde ich das nicht. Und nee. Dann kommt natürlich der Aspekt, über den wir jetzt gleich intensiv reden werden, ja, die Hilfsmittel, ne? Was sind die Hilfsmittel? Also, jetzt muss man ja natürlich auch noch dazu sagen, wenn wir jetzt wirklich das in der Zeit sehen, dann gab es ja das Internet in dieser Form, wie wir das heute kennen, überhaupt nicht. Ne? Ich meine, die Technologie war da, TCP/IP war da, das World Wide Web war erfunden, aber die Inhalte waren ja nicht da. Und das heißt, wenn ich jetzt in den späten 90ern, sagen wir mal, oder zur Jahrtausendwende irgendeine Code-Referenz haben wollte, dann habe ich halt tatsächlich in Bücher geguckt und habe das da abgeschrieben, weil das nicht so einfach war, das im Internet zu finden, wie das heute ist, ne? Oder?
Na, ich meine, dein Blog hier ist ja auch eine Art Zeitdokument. Wer weiß, wer das irgendwann mal ausgräbt, in den 100 Jahren hört. Von so her gesehen kann man jetzt ja nochmal sagen, es war ja nun auch tatsächlich in den Mitte der 90er oder Ende der 90er überhaupt nicht selbstverständlich, dass man eine Verbindung zum Internet hatte. Mhm. Wir sind ja damals über AOL und Einwahldinger da reingegangen und ich kann mich noch gut daran erinnern, mit meinem besten Freund zusammen in der WG während des Studiums, da musste man aber auf den Gebührenzähler gucken, der rechnete nämlich nicht flat ab, sondern pro Minute oder pro 8 Minuten, glaube ich, Takt war das, oder 12 Minuten Takt. Also das hat sich allein durch die Verfügbarkeit heute natürlich völlig verändert. Heute ist das Internet einfach allgegenwärtig.
Das ist direkt die Steilvorlage für eine ganz konkrete Frage, die uns mitten hineinbringt in unser Thema. Ich habe mich immer gefragt, ich fand es schon umständlich, in den Büchern die Informationen zu finden, das nachzuvollziehen. Ich habe mich immer gefragt, woher weiß der Autor das? Und die Frage kann ich natürlich jetzt nachträglich perfekt weitergeben. Also wirklich in dieser frühen Zeit, als du schon viele Bücher geschrieben hast. Ich ahne die Antwort, aber sag es doch mal selber. Woher bitte hast du die Informationen bezogen, wenn es eben genau, wie du es gerade beschreibst, nicht so einfach war, mal eben auf YouTube gab es noch nicht. Oder Blogs oder diese Informationen zu generieren. Woher wusstest du, was du da schreiben wirst?
Ja, also ich denke, das ist bei jedem unterschiedlich gewesen. Aber ich kann bei mir sagen, es war eine Mischung aus einerseits auch wieder den ganz klassischen Computermagazinen. Also ich habe natürlich auch so einen Stapel von, was weiß ich, 10, 15 Computermagazinen gehabt, die ich pro Monat da bekommen habe und abonniert habe und dann durchgearbeitet und geforstet. Und dann mit dem, was man da an Bruchstücken drin gefunden hat, dann waren es eben nächteweise um die Ohren schlagen und mit Begeisterung da drin rumfummeln, bis irgendwas sich offenbarte. Ne?
Ja, und dann ausprobieren, ne?
Aber das zeigt ja auch, warum Microsoft heutzutage so mit GitHub und Open Source und so weiter auch einen großen Erfolg hat, weil letzten Endes dadurch das, was man früher alles im kleinen Kämmerlein allein gemacht hat, sich multipliziert. Ne? Und dann hast du eine Kaskade von Dominosteinen, der eine entdeckt das, der nächste weiß dann wieder was dazu zu sagen. Ne? Also so gesehen, ich meine, man kann im Internet ja viel unterstellen, aber Erkenntnisgewinne bekommt man natürlich schon sehr viele.
Absolut. Also, dass wir uns hier nicht falsch verstehen. Ich rede zwar sehr gerne über die Vergangenheit, aber auch bitte in der Vergangenheitsform. Ich möchte auf gar keinen Fall zurück. Das ist mein wertvollster Computer. Ich bekenne mich schuldig. Ist mein Smartphone. Ich würde alles abgeben. Das Ding wäre das Letzte. Und da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, weil ich denke, das haben viele längst verstanden. Es ist Nostalgie, aber es war eben furchtbar. Ne? Und da hat natürlich die Effizienz, mit der man arbeiten konnte, massiv drunter gelitten. Es hat Vorteile gehabt, das heißt, ich denke, es ist kein Geheimnis. Damals konnte man vielleicht mit einem Buch noch viel mehr Geld verdienen, weil das einfach noch viel mehr der normale Weg war, Dinge zu erlernen. Das heißt, wahrscheinlich waren die Bücherverkäufer früher, ähnlich wie mit den CD-Verkäufen, eher höher als heute, aber das weißt du viel, viel besser als ich, weil du
ja, das viel mehr Erfahrung so. Mit hast. Ne? Ja, ja, ich habe ja zeitweise einige Jahre lang auch tatsächlich hauptberuflich Bücher geschrieben. Jetzt nicht, weil ich das als primär zum Geldverdienen machen wollte, aber es ging, man konnte davon leben, ne? Auf jeden Fall. Also zumal, wenn man Themen dann hatte, wie ich, die Betriebssysteme betroffen hatten, also wer ein Windows 95, 98 oder NT-Buch geschrieben hat, der hatte schon eine Zielgruppe, die groß genug war, um davon tatsächlich gut leben zu können. Heute unmöglich. Also, wer heute Bücher schreibt, so wie wir, der macht das aus Leidenschaft und Leidensbereitschaft.
Ja. Und ja. Die Geschichte, die du gerade angesprochen hast mit VC20, dann Visual Basic Script, legt natürlich die Frage nahe, wir haben ja heute so eine Basistechnologien, die sich so an bestimmten Eckpunkten unterscheiden. Zum einen haben wir halt die klassische Kommandozeile mit den ganz klassischen Shells, die dann typischerweise so eher aus der Unix-Ecke kommen und dem, was unter Windows dann so liebevoll MS-DOS immer noch genannt wird, das Command.exe, also so wirklich Basiselemente, wo man Befehle eintippt, die sehr mächtig sein können, aber die am Ende eben immer textorientiert sind. Und auf der anderen Seite haben wir heute Hochsprachen. Java ist immer die Referenzsprache, C-Sharp im Umfeld von Microsoft stark, die objektorientiert arbeiten, wo wir Objekte wie das .NET Framework und in den Mittelpunkt stellen. Und dazwischen ist aber natürlich, hat sich Technologie entwickelt. Und wenn ich jetzt an deinen VC20 denke und an Visual Basic Script, dann sind das ja einfach, das sind ja so Etappen. Ne? Ja. Kannst du mal aus deiner Sicht sagen, wie hat sich das für dich angefühlt, im Laufe der Jahrzehnte zu entdecken, Visual Basic Script ist halt mehr, ist halt anders als das, was wir an der Kommandozeile machen können. Weil wir können zwar mit einer etwas sperrigen Syntax, aber wir haben dort halt Zugriff auf zum Beispiel COM-Objekte, wir können Office-Automation machen etc. Wie war für dich so dieser Sprung? Das ist ja bis heute etwas, was man in seiner persönlichen Entwicklung, unsere Kunden, die Auszubildenden etc., das ist ja immer so ein ganz spezielles Momentum, dass man diesen Dreh findet und versteht, was heißt das für mich in meinem praktischen Leben, wenn ich jetzt hier mit Objekten arbeiten kann.
Also ich kann da nur so zwei Erinnerungen mal hervorziehen. Das eine war, VC20 war ja der Anfang, da gab es keine Objekte, da gab es nur Basic und Text. Aber ich hatte zwischendurch natürlich auch ein Amiga. Es gab ja die großen Fraktionen, Atari ST oder Amiga. Ich war so der Amiga-Fanboy. Und auch da gab es bereits, wenn man dahinter die Kulissen geguckt hat, enorme Skriptmöglichkeiten, fast so wie bei VB-Skript mit Objektbibliotheken. Und da war mir eigentlich fast intuitiv klar, toll, dass ich jetzt hier mit einem Punkt plötzlich auf strukturierte Unterinformationen zugreifen kann, ohne da ich irgendwas aus dem Text rausbauen zu müssen. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, bis man das wirklich richtig als zweite Natur sozusagen in sich aufnimmt, dauert das. Denn während des Studiums hatte ich dann einen Next-Computer, diesen Würfel, den schwarzen von Steve Jobs. Der war ja nicht weit verbreitet. Der hatte damals auch eine objektorientierte Sprache drauf. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Die habe ich absolut nicht verstanden. Also den Next zum Beispiel, das war für mich etwas, das Display PostScript habe ich darauf viel gemacht, aber das war es auch schon. Also ich muss sagen, vielleicht liegt es auch bei mir daran, dass ich nie wirklich viel mit Batch gemacht habe, dass ich nicht diese Einstiegsschwierigkeiten richtig gespürt habe. Ich glaube, wenn du erstmal eine bestimmte Technik verinnerlicht hast, dann ist es natürlich schwierig, aus diesen eingefahrenen Schienen in was Neues zu gehen. Und dieses Objektorientierte ist halt für viele eine Herausforderung, die eben eher dieses traditionelle, sequentielle und mit den textbasierten Informationen gewöhnt sind.
Wenn du jetzt, wenn wir noch eine Sekunde bei dem imaginären Auszubildenden bleiben und wir uns mal ganz dumm stellen, was ist für dich so die, was bringt das auf den Punkt? Wie erklärst du Objektorientierung für jemanden, der wirklich einsteigt, so in einem ganz, ja, möglichst gibt, simplen, anschaulichen Bild. Gibt es sowas?
Nee, eine Standarderklärung für dich? Ich glaube, wir machen ja beide auch viel Trainings und haben da unsere Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, bei Objektorientiertheit hast du eigentlich immer die gleichen Beispiele in den typischen Lehrmaterialien wird ja immer von Bauplänen und Autos und so weiter gesprochen. Finde ich, hat mich nie wirklich mitgerissen. Und für mich sind es ganz einfach Tierarten und Tiere. Du hast eine Tierart, die gibt es nur einmal und du hast davon abgeleitet mehr oder weniger viele Tiere. Vielleicht hast du auch mal die Tierart Mammut, die ja auch erlaubt ist, aber davon gibt es eben keine Tiere mehr. Also letzten Endes ist das für mich ein gutes Modell und alles Weitere würde ich gar nicht theoretisch erklären, sondern an praktischen Beispielen. Und da muss ich sagen, da ist gerade für, wundert mich sowieso, dass die PowerShell im Lehrbereich nicht viel, viel stärker Fuß gefasst hat, weil sie ist eine so einfache Technik, mit der man alle wichtigen Bestandteile der IT erklären kann. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei mir im Haus viel von diesen Philips Hue-Lampen, die gibt es ja überall zu kaufen, so drahtlose Lampen, die man schalten kann, auch Steckdosen und so weiter. Und die kann man perfekt mit PowerShell schalten. Und mit diesen Dingern kannst du physisch den Leuten Objekte klar machen, indem du einfach die Lampe da stehen hast und gleichzeitig eine Klasse, die die Lampe repräsentiert. Und dann siehst du an der Lampe sofort, wenn du jetzt die Eigenschaft Hue änderst, wie sich die Lampe ändert. Ne? Und dann ist sofort, na genau, da siehst du es. Aber ich habe noch nie vorher ein Modell gefunden, was so schnell praktisch ja das Feedback gibt. Ne? Na,
Ja,
wie steuerst du dein Blinkding da? Hast du da ein Raspberry drin?
absolut. Also was die Hörer jetzt nicht sehen können, deswegen muss ich das kurz erklären. Ich habe dem Tobias gerade einen blinkenden Legostein gezeigt. Ich packe mal ein Foto in die Shownotes, weil das ist immer meine Metapher. Ne? Das ist so ein Legostein. Daran kann man viele, viele typische Konzepte der objektorientierten Programmierung erklären. Unter anderem die Methode Blink, die ich jetzt hier gerade ausführe, weil meine Legosteine können blinken. Jetzt muss ich natürlich ein kleines Video auf der Homepage verlinken, damit ihr
Jetzt
euch das
hast du
angucken
den
könnt.
Salat.
Der Punkt ist für mich, Objektorientierung in einem Satz ist immer schwierig, weil so viele Aspekte hast du gerade welche angeschrieben. Aber ich komme immer mehr dazu, dass die Leute verstehen müssen, dass es wichtig ist, Daten von Metadaten zu trennen. Ne? Dass man also einmal die Payload hat, du hast eine Rechnung, dann hast du eine Rechnungsnummer, die Rechnungsnummer ändert sich. Aber das beschreibende Element ist, dort steht eine Zahl und die Zahl repräsentiert die Rechnungsnummer. Jeder Kontakt, jedes Adressbuch unterscheidet zwischen das Name, Vorname und dann kommt der Wert. Und dieses simple Konzept konsequent durchgezogen, führt halt dazu, dass wir uns selber befreien von dem, was in Shells klassischerweise immer notwendig ist, nämlich Text zu parsen, wie blöd. Warum man eben so in der Zeit, als wir aufgewachsen sind, vor allem eine Sache gut können musste, nämlich so Dinge wie reguläre Ausdrücke lernen. Und reguläre Ausdrücke, das taucht hier öfter auf in Sliding Windows, die sind natürlich super wichtig und super mächtig, aber ich werde nicht müde zu betonen, dass die besten regulären Ausdrücke die sind, die man nicht braucht.
Wobei, da muss ich dazu sagen, die regulären Ausdrücke, ja, gibt es so eine Hassliebe, die gibt es, glaube ich, bei jedem. Aber die sind für mich auch deshalb besonders, weil sie für mich das Einzige sind, was ich bisher in der Welt gefunden habe, was schwerer zu lesen als zu schreiben ist. Du kannst sie, wenn du das einmal weißt, wie es geht, kannst du die ganz leicht hinschreiben. Aber selbst wenn du sie geschrieben hast und du siehst eine Woche später, die sind so dicht und kondens, dass du die wahrscheinlich so schnell nicht wieder verstehst.
Absolut, ja.
Und das macht den Einstieg so schwierig, ne? Weil normalerweise liest man ja zuerst. Und wenn das gleich der schwierigste Teil ist, dann landet es in der Ecke.
Ja, das ist halt wie so oft auch immer alles so, in der IT hat ja alles immer so einen religiösen Charakter. Und die Leute sind da nicht wertneutral. Also entweder man hasst es oder man liebt es. Aber so wirklich neutral ist eigentlich nur der Unwissende.
Ja, das stimmt.
Ja, wir sind in der Zeit von Visual Basic Script so ein bisschen angekommen. Das war damals in den 90ern vor dem .NET Framework die Zeit von COM, DCOM, COM Plus, diese ganzen Passwords, was sich ja auch unmittelbar in Visual Basic Script wiedergefunden hat. Du konntest halt, Stichwort Office-Automation, das kennen viele bis heute. Du kannst halt.
VBA ist ja praktisch das gleiche in Grün, ne? Das ist eine aufgebohrte VB-Script-Engine.
Exakt. Und damit auch, kannst auch Internet Explorer Objekte steuern, wo du dann die wildesten Sachen machen. Da bist du dann bei Active Server Pages. Dann gibt es ja auch diese lustigen HTA-Dateien. Das habe ich zum Beispiel geliebt, weil
das. Ja, das war so
wirklich
eine einfache
praktisch war.
Benutzeroberfläche, ne?
Genau.
Genau.
Wo man webbasiert grafische Schnittstellen bauen konnte, die also auch wieder so eine ganz wilde Mixtur waren. Aber eine Sache, und damit sind wir dann tatsächlich bei dem eigentlichen Thema. Eine Sache hat mich in der Zeit, ich habe es live und in Farbe mitmachen müssen und es war nicht schön. Eines hat mich wahnsinnig gemacht. Es gab einfach keine Editoren. Wenn man das heute erzählt, dass man damals Schwierigkeiten hatte, einen Editor zu finden, der Syntax-Highlighting konnte. Ja, und also wohlgemerkt für VB-Skript. Das heißt auf der Windows-Plattform. Wir reden jetzt nicht davon, also zwei Drittel der Zuhörer liegen jetzt in der Ecke, weil die natürlich in den 90ern, wenn du die Plattform gewechselt hast, dann hattest du das alles. Wir reden von Windows für den Moment. Wir kommen gleich auf die anderen Plattformen. Du hattest keine Editoren. Ich habe zum Teil Leute gesehen, die haben das in Office in dem Makro-Editor geschrieben, weil da war das so ein bisschen und haben dann so Cut-Paste gemacht. Es war ein völliger Albtraum und ich war dann schon mal zufrieden, als dann, ich weiß jetzt gar nicht genau, in welchem Zeitraum, ich schätze so 2000, 2001, aber da kannst du mehr zu erzählen, dann so langsam Editoren kamen, die wenigstens mal so Basisfunktionen boten. Syntax-Highlighting gab es dann, aber das war immer noch ganz schwach, bis eines Tages du einen Editor gebaut hast. Und danach darf ich jetzt mal fragen, war das das erste Produkt, was dann so eine gewisse Berühmtheit erlangt hat? Kannst du ein bisschen was erzählen zu diesen ersten VB-Script-Editoren?
Also du hast mir da natürlich eine super Brücke gebaut, weil mir das auch selber nicht mehr so ganz klar war. Aber das war natürlich tatsächlich so. Man muss sich ja vorstellen, VB-Script hat ja keine Objektausgabe wie PowerShell. Das heißt, wenn du dann Objekt hattest, war das unsichtbar. Und du konntest auf die Informationen nur zugreifen, wenn du wusstest, wie die Eigenschaften heißen. Und auch das wurde dir nicht angezeigt. Und das war nämlich tatsächlich auch der Grund, warum ich damals angefangen habe, überhaupt in diese Editor-Entwicklung einzusteigen. Und das erste Produkt, an das ich mich jetzt gerade noch erinnern kann, das hieß, glaube ich, Script Spy. Das war der Vorläufer vom System Scripter und das war lediglich ein Lookup-Tool, wo du reinschauen konntest, was für Eigenschaften und Methoden sind denn in den Objekten drin. Und dann kam irgendwann dieser System Scripter und da gibt es auch eine Geschichte zu, weil ich natürlich, also wenn ich überlege, was da damals schon drin war, dann war der echt ganz schön advanced für die damalige Zeit, denn der hatte auch schon genau die gleichen Konzepte wie PowerShell, der Vereinheitlichung von ADSI, WMI und COM, hat die alle auf eine einheitliche Weise gesteuert. Und ich brauchte dazu eine DLL von Microsoft, damit die debuggen konnten, also damit ich das schrittweise debuggen konnte mit Haltepunkten und so weiter. Und die unterlag aber, das war ja auch Merkmal der damaligen Zeit, damals hatten wir ja die großen Kriege zwischen Microsoft und Linux und Copyright Wars und alles Mögliche, damals gab es auch nicht viel Open Source, war alles streng geschützt und auch diese DLL, die man zwar als SDK runterladen konnte, durfte man nicht mitverteilen. Und da war ich irgendwann mal, ich war damals schon MVP, war ich in Amerika auf einem dieser MVP-Treffen und Steve Ballmer hielt eine Rede und wollte auch so wissen, wenn da einer ein Anliegen hat, soll er doch ein Anliegen haben und mit ihm sprechen. Und das habe ich dann gemacht, bin zu ihm hoch und habe ihm das erzählt, dass ich gerne diese DLL da für meinen Editor benutzen wollte. Er hatte natürlich von nichts eine Ahnung und VB-Script war ihm, glaube ich, auch nicht so wirklich bekannt. Aber er hat mich dann mit entsprechenden Leuten verbunden und ich habe tatsächlich, ich glaube, das muss ein echtes Einzelstück gewesen sein, eine spezielle Vertragsvereinbarung mit Microsoft bekommen, dass ich diese DLL tatsächlich mit ausliefern konnte. Ja, aber wie es so schön ist, ne, wenn man jung ist und mit solchen Sachen anfängt, dann hat man eine Leidenschaft für Qualität und für seine Features, die man sich da drin vorstellt, aber hat absolut keinen Plan von Marketing und Geschäftssinn. Und das führt eben dazu, dass rückblickend betrachtet hätte man wahrscheinlich dieses Produkt viel besser vermarkten können. Und vielleicht wäre ich jetzt auch schon in Hawaii, wenn das damals alles so schön geklappt hätte. Das war mir damals, oder ist mir auch heute immer noch ziemlich egal. Aber man hat daran schon gesehen, das war ein Nischenprodukt, obwohl es eigentlich der einzige, es gab noch einen anderen Editor, aber obwohl es sehr wenige Editoren gab, die VB-Script da so unterstützt haben.
Ich muss noch ganz kurz der Vollständigkeit halber nachfragen. Du hast zwei Produkte genannt. Sind das beides deine Entwicklungen gewesen? Und direkt dahinterher gefragt, warst du der einzige Entwickler oder gab es da Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast?
Also beide Produkte, den Script Spy, das war mein Vorgängerprodukt. Mhm. Und dann habe ich eben den System Scripter später entwickelt. Und das ist immer eine Einzelarbeit gewesen, aber ich habe mir natürlich manchmal in bestimmten kleinen Teilen da auch, ich war der Debugger, das war eine reine C++-Entwicklung und C++ wollte ich jetzt nicht wirklich auch noch lernen und da habe ich über irgendeine Auktionsbörse, wo man damals schon Programmierer ersteigern konnte, mir einen Russen ersteigert und ich weiß seinen Namen bloß gar nicht mehr, aber es war ein ganz netter Kerl, der irgendwo in der, ich weiß gar nicht, damals Ukraine saß und der hat mir dann dafür irgendeine DLL gebaut. Das war so die einzige größere Zusammenarbeit, an die ich mich im System-Scripter-Umfeld erinnern kann.
Wir werden mit Sicherheit im weiteren Verlauf auf das Thema Open Source kommen, weil das ist ja heute das beherrschende Thema. Und ich würde nur gerne so eine Art Fußnote an der Stelle setzen. Wenn ich dich jetzt heute frage, ist das Ding heute Open Source, dann kann die Antwort sein, naja, das Problem in dieser Zeit war mit diesen Entwicklungen, ich würde ja vielleicht gerne meinen Teil veröffentlichen, aber ich benutze eben Code, ich benutze Intellectual Property von irgendwelchen Dritten.
Ach so, nee, das ist nicht der Fall. Also da sind sicherlich Komponenten drin gewesen, ne, die man einkauft, diese typischen Benutzeroberflächenstrukturen und so. Nee, das ist mittlerweile frei verfügbar, das Produkt, weil manche immer noch mit VBScript arbeiten, aber ich habe den Quellcode einfach nicht mehr.
Ja, spannend, ne? Aber die Frage zielte eigentlich noch auf einen weiteren Aspekt ab. Also selbst wenn dann du deinen Teil des Codes komplett überschauen kannst, hast du aber immer noch das Problem, dass diese besagte DLL, die diese Basisroutinen, die du nutzt, anbietest, die willst du natürlich auch weiterhin veröffentlichen. Und da ist natürlich dann immer wieder die Schwierigkeit, wenn du jetzt damals eine Firma hattest mit denen eine geschäftliche Vereinbarung, dann deckt das nicht unbedingt den Fall ab, dass du heute alles komplett inklusive dieser DLL einfach mal so auf GitHub stellst, oder?
Ja, wobei, das ist ja wiederum auch wieder ein Thema für sich, könnte man einen halben Nachmittag darüber sprechen. Ich bin ja keine Firma, ich bin ja privat oder eine natürliche Person und mit allen Vor- und Nachteilen, aber eben auch vielen Verantwortungen, die man da eingeht. Das hat aber wenigstens den einen Vorteil, alle vertraglichen Vereinbarungen wurden immer auch mit mir persönlich geschlossen und ich habe zwischendurch keine Geschäftsänderungen vorgenommen. Aber du hast schon recht, das ist das übliche Problem bei Open Source. Das hatte PowerShell ja auch lange Zeit, dass das Windows PowerShell so viel ungeklärten, copyrighteten, geschützten Code enthielt, dass man tatsächlich nur eine neue Version schreiben konnte, um das dann Open Source fähig zu machen.
Genau, das ist so ein bisschen was man heute vergisst und ich bin mir sicher, das wird gleich noch wichtig werden und ich will das gar nicht werten. Ich finde das alles komplett furchtbar. Also in meiner idealen Welt wäre alles quelloffen, was jetzt nicht heißen muss, dass alles umsonst ist und keiner da Rechte dran hat, aber Quelloffenheit ist so ein bisschen wie, ich habe ein Lied komponiert, schreibe Noten und veröffentliche die. Ne? Ich finde, das ist legitim.
Noten, ich, ist schwierig,
Noten zu veröffentlichen und aber gleichzeitig muss das Lied jetzt nicht zwingend unter Creative Commons Lizenz sein. Und wenn man das jetzt auf die Informatik überträgt, will ich nur darauf hinweisen, dass guter Wille alleine für Open Source oft nicht reicht, sondern dieser ganze Wahnwitz, der da an rechtlichen Bedingungen dranhängt, ganz oft die Leute einfach abschreckt, ne?
Das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist eben auch, es ist wirklich keine einfache Fragestellung, weil ich denke, es halt keinen Weg dran vorbei gibt. Open Source ist sehr, sehr erfolgreich und hat auch sehr viele positive Aspekte. Aber es hat sich auch in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt vielleicht, so ein bisschen die Meinung eingebürgert, dass alles, was immateriell ist, was ich also einfach in der IT kopieren kann, im Grunde genommen keine schützenswerte Leistung ist. Das sehen wir ja bei Filmen, Musik, überall. Da herrscht ja teilweise schon die Meinung vor, dass man das auch auf rechtlicher Basis tatsächlich jedem verfügbar machen soll. Und da ist eben die Schwierigkeit, dass du einem Lied, wenn du das veröffentlichst und jemand spielt es nach, es anhörst, dass es das Lied ist. Und wenn du das aber mit Ideen oder Monate oder jahrelanger Entwicklung machst, diese Algorithmen oder Ansätze dann plötzlich schwuppdiwupp irgendwo anders drin stecken. Und das ist eben tatsächlich schwierig. Ne? Ich denke, große Firmen haben es leichter, weil die können viel besser querfinanzieren. Und kleine Firmen oder Einzelunternehmen, die haben ja meistens nur ein Produkt. Und wenn das dann tatsächlich irgendwie nicht vernünftig läuft, dann ist es ein Problem.
Naja, und um das so ein bisschen rund zu machen und abzuschließen, es kommt natürlich immer noch das Problem hinzu, wenn man sich heute anguckt, wo ist Open Source Software sehr, sehr, sehr erfolgreich und dominant, dann merkt man, dass es eben so einen Trend gibt. Je größer die Firma, desto mehr ist Open Source ein Thema. Also wenn man sich anguckt, was sind die großen Open Source Themen? Ganz klar Amazon, Google, jetzt mehr und mehr Microsoft. Und das hat natürlich, das ist jetzt meine private Meinung, das hat auch damit zu tun, dass man möglichen Rechtsstreitigkeiten mit irgendwelchen Dritten natürlich wesentlich leichter begegnet, wenn man selber irgendwie 10.000 Anwälte auf der Payroll hat, als wenn du irgendwie in Hannover eine kleine Bude mit 5 Angestellten hast.
Und das ist natürlich
ein Punkt. Bei,
aber ich würde ich würde noch einen Schritt weitergehen und auch sagen, und ganz neutral. Also ich denke, Open Source hat eben auch viele Vorteile. Es wird aber auch, wenn man sich anschaut, was ist alles Open Source, Visual Studio Code ist Open Source, PowerShell wird Open Source und bei Amazon gibt es auch viele Tools. Die sind natürlich alle keine Revenue-Bringer, sondern das sind Mittel zum Zweck. Die sollen halt andere Dinge, die eben nicht kostenfrei sind, unterstützen. Und das ist ja auch legitim, vollkommen legitim. Und aber da haben wir eben einen großen Unterschied zwischen der großen Firma, die eben mit diesen Open-Source-Mitteln andere Dinge nach vorne treibt und kleinen Unternehmen, die vielleicht nur ein einziges Produkt haben und da funktioniert das so nicht. Und ein zweiter Punkt, den ich immer schon bei Open-Source ein bisschen problematisch fand, das ist der, dass es eigentlich ein bisschen ungerecht ist, dass ausgerechnet die Programmierer, die jetzt sagen wir mal einen generösen Arbeitgeber haben oder die im öffentlichen Dienst oder universitären Umfeld sind und das nebenbei in ihrer Tätigkeit tun können, im Grunde genommen bevorzugt werden vor denjenigen, die jetzt als Freelancer ihre Stunden abrechnen müssen. Aber das sind alles Feinheiten, das geht sowieso in den Open-Source-Weg. Und ich denke auch, 5 Jahre in der Zukunft werden wir zurückschauen und sehen, es ist alles schön in die richtigen Stellen gefallen und es gibt tolle Modelle dafür. Wir sehen es bei GitHub schon, da gibt es Initiativen, wo Open-Source gefördert werden kann. Also an Open-Source geht kein Weg dran vorbei. Es ist nur nicht so, dass man einfach sagen kann, hier veröffentlich doch deinen Code, dann ist es Open-Source. So einfach ist es nicht.
Nee, vor allem in der historischen Betrachtung, ne, wie sich die Dinge entwickelt haben. Und genau da will ich jetzt drauf, genau da will ich noch ein bisschen ein Auge drauf werfen. Das war definitiv eine andere Zeit, mit anderen Möglichkeiten. Ich darf aber ganz kurz noch eine zweite Fußnote einbauen. Während wir so plaudern, wird mir deutlich, es braucht auf jeden Fall mal eine Folge Sliding Windows zum Thema Open Source, damit wir das mal in Ruhe ausdiskutieren können. Das kündige ich jetzt
mal hier. Hört sich sehr spannend an.
Das kündige ich jetzt mal hier separat an. Aber kommen wir zurück zu deinen Geschichten.
Aber lass uns doch dann mal eine Runde machen, wo du vielleicht, wo wir so eine Dreier-Vierer-Gruppe sind, aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja. Das Thema ist so komplex, das kann man wunderbar beleuchten.
Hervorragende Idee. Lass uns zurückkommen zu den Editoren, weil ich erinnere mich so dunkel daran. Das ist ja mittlerweile wirklich lange her. Ich denke, wir sind so grob in der Zeit, Jahre 2000, 2005, in der Ecke, wo es dann auf einmal solche Editoren gab wie deine. Ich habe die geliebt, weil das wirklich massiv Probleme gelöst hat. Es gab aber in der Zeit dann eben auch eine Reihe von Firmen, die, ich sage jetzt mal, zu deinem Produkt Konkurrenz Lösungen hatten. Ich erinnere mich an so Stichworte wie Primal Script. Dann gab es, ich glaube, damals auch schon Sapien oder wie immer man die ausspricht. Kannst du ein bisschen
das was? Sapien ist die Firma hinter Primal Script.
Ja, genau. Genau, die hatten aber, glaube ich, auch noch 2, 3 andere Sachen in dem Kontext. Die sind ja dann später auch in den Frühtagen der PowerShell wieder ein bisschen sehr aktiv geworden. Kannst du so ein bisschen in der Zeit von Visual Basic Script noch so beleuchten, wie war da der Markt? Gab es da Firmen, mit denen du kooperiert hast oder die Konkurrenz waren, die interessante Produkte hatten, oder warst du da der einsame Rufer?
Nö, es gab in der Zeit bei den Editoren, ich würde sagen, am Ende 4, ich müsste lügen, jetzt 3, 4, 5 verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Schwächen und Stärken und auch ganz unterschiedlichen Preisschildern sozusagen. Ich weiß, es gab auch einen Admin-Script-Editor, an den erinnere ich mich. Ja, wie gesagt, dann Primal-Script. Und ich muss sagen, das ist etwas, das hat mich immer gewundert, da ist überhaupt keine Notwendigkeit für große Konkurrenz, weil letzten Endes zu der damaligen Zeit zumindest der Markt so riesengroß war und die Anforderungen so unterschiedlich, dass da eigentlich jeder glücklich werden konnte. Ich hatte da meine Kunden, die hauptsächlich im deutschsprachigen Raum lagen, weil ich eben kein Marketing betrieben habe und in den USA, glaube ich, weitestgehend unbekannt war. Und Primal Script war ja ein eher globaler Player und so hat da jeder sein Ding gemacht und hat sich eigentlich nicht um den anderen jeweils groß gekümmert.
Jetzt gab es damals ja auch schon Ansätze, dass man, weil es ja keine Trennung gab zwischen der Kommandozeile und GUI-Applikationen, dass man auch seinerzeit schon wirkliche reichhaltige grafische Angebote hatte, ne? Es gab auch damals schon, glaube ich, so Forms-Editoren und ähnliches mehr. Bist du da auch tätig geworden? War das was, was die Kunden stark nachgefragt haben, dass man auch schon mit Visual Basic Script Dinge machen konnte, die sonst eine Hochsprache erfordert haben?
Ich muss gerade mal überlegen, aber ich habe ja nachher dann auch sehr viel in diesen grafischen Oberflächeneditoren gemacht, aber zu der damaligen Zeit eher nicht. Da war tatsächlich, wie du schon gesagt hast, alles HTA-basiert und so einen kleinen HTML-Editor, den gab es sogar im System-Scripter und das hat mir eigentlich immer gereicht. Ich habe also mit Forms zu der Zeit überhaupt nichts gemacht. Das kam erst mit PowerShell.
Die Editoren selber, in welcher Programmiersprache hast du die entwickelt?
Das war damals so ein großes Dilemma, weil ich bin ja über VB-Script reingekommen und habe deswegen also als Hochsprache dann Visual Basic oder VB, ja, Visual Basic und dann VB.NET gemacht und fühlte mich da immer eigentlich diskriminiert, weil im Grunde genommen alle professionellen und angesehenen Leute C-Sharp gemacht haben und die VB.NET, das waren halt die Hobbyisten irgendwie. Und man hat das auch gesehen an den Beispielen und Ressourcen, da gab es viel mehr für C-Sharp. Und dann irgendwann war das dann der Frust groß genug, dass ich mich tatsächlich auf C-Sharp eingelassen habe, gerade rechtzeitig, weil es ja dann später bei PowerShell ein gutes Investment war, denn PowerShell ist ja sehr ähnlich zu C-Sharp.
Ja, wir können genau diesen Zeitensprung jetzt machen, das passt perfekt. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass du bei Next Step dich schwer getan hast. Also ich nehme mal an, du meinst Objective-C was damals bei NextStep schon erfunden wurde?
Irgend so ein anderes komisches Ding. Es gibt es gar nicht. Manchmal sind Worte weg. Entweder frage ich mich, werde ich jetzt alt oder ist es einfach weg.
Ja, wie auch immer. Mir kam das jetzt gerade wieder in Erinnerung.
Lisp war das, oder Lisp,
so eine ganz auch, natürlich, ja.
Komische Sprache war das.
Also, weil ich erinnere mich jetzt gerade daran, weil das Gemeinsame zwischen C-Sharp und so Dingen wie Objective-C ist natürlich dieses C-Erbe, C++. Das ist halt auch wieder, ne? Also entweder das liegt einem und dann atmet man diese Sprachen eine nach der anderen. Ja, oder man muss da erstmal sich reingrooven. Es begab sich zu einer Zeit, wo von Bill Gates zu Steve Ballmer gewechselt wurde, wo auf einmal Microsoft ein großes Problem hatte. Und das ist so skurril und ich habe schon so oft gesagt und genau in der Zeit sind wir jetzt. Das Problem, was Microsoft in der Zeit hatte, ist, sie waren erfolgreich, viel, viel, viel erfolgreicher, als sie selbst je gedacht haben, mit aus ihrer Sicht den falschen Produkten. Das, worauf ich hinaus will, ist, wenn man heute mit den Leuten spricht, die in diesem Automation-Bereich unterwegs sind, das sind natürlich ganz oft die Leute, die jetzt heute im PowerShell-Umfeld bekannt sind, aber da kann man sicherlich auch jeden anderen fragen, der in der Zeit bei Microsoft war. Microsoft ist überrumpelt worden davon, dass die Leute auf einmal noch nach Automation gesprochen haben, gefragt haben und über Automation gesprochen haben und man festgestellt hat, ja, diese GUI-Schubserei ist zwar ganz lustig, aber unsere Netze, die Windows-basiert sind oder zum Teil Windows-basiert sind, werden immer größer, immer komplexer. Wir müssen hier bitte automatisieren können. Diese Not wurde dann erkannt und Jeffrey Snover und Co. haben dann die PowerShell erfunden. Die Hörer von diesem Kanal werden viele der Charaktere, die daran beteiligt waren, schon gehört haben und vom Namen her zumindest kennen. Und auf einmal hatten wir 2006 PowerShell. Ich frage jetzt mal provokant, für dich muss das doch im ersten Moment furchtbar gewesen sein, weil dein gesamtes Geschäftsmodell von Bücher verkaufen, Editoren verkaufen, dein ganzes Know-how konntest du auf einmal in die Tonne kloppen, weil jetzt auf einmal war alles .NET, es war alles objektorientiert, es war eine völlig neue Logik, es war ein völlig neuer Player im Spiel. Warst du nicht unfassbar sauer?
Absolut. Aber man kann sagen, das, was sich damals abgespielt hat, das war im Kleinen das Gleiche, was sich jetzt wiederholt. Und deswegen meine ich ja auch immer, diese Dinge, die da passieren, die sind gar nicht immer neu, sondern das sind immer so kleine Zirkel in der Geschichte. Also was wir heute sehen, dass wir von Windows weggehen Richtung Cross-Plattform, das ist so ein gleicher Paradigmenwechsel in der Größenordnung, wie es damals passiert ist, weg von COM und von DCOM hin zu .NET und hin zu PowerShell. Und ich erinnere mich noch, dass ich tatsächlich, wurden wir ja als MVPs da jährlich immer eingeladen und innerhalb dessen, 2006 muss das gewesen sein, hatten wir eine Session mit Jeffrey, wo er uns sein neues großes Ding vorgeführt hat. Also das war nicht 2006, da kam es ja raus, vielleicht war es 2004 oder 2005. Und ich hatte genau dieses gemischte Gefühl in meinem Herzen, auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite scheiße. Ne? Also um es mal offen auszusprechen. Ja, na klar, weil du natürlich als kleines Unternehmen eben tatsächlich auf gewisse Pferde baust und das langfristige Investments sind. Und wenn du dann plötzlich was ganz Neues da siehst, dann ist das nicht nur immer gut. Ne? Aber es hat nur ganz, ganz kurze Zeit gedauert, ich bin ja eher technisch und nicht so sehr marketingorientiert, also bis die Technik mich dann begeistert hat und ich mit fliegenden Fahnen zu PowerShell übergewechselt bin.
Ich sage an der Stelle immer, nach meiner eigenen Erfahrung gibt es einen einzigen entscheidenden Unterschied zwischen dem, was davor war und was dann mit PowerShell kam, nämlich PowerShell macht Spaß.
Ja, aber das sagst du jetzt, weil ich würde sagen, du hast natürlich völlig recht, es macht viel mehr Spaß, ne? Aber es hat vor allen Dingen, finde ich, den einen Aspekt, der bei VBScript gefehlt hat, nämlich die Interaktivität. Die Leute sind es gewöhnt, bei einer Shell einen Befehl einzugeben und zu gucken, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, den Befehl zu ändern, nochmal zu gucken, also spielerisch hin und her zu arbeiten. Und das ging bei VBScript nicht. Du musstest immer erst einen halben Tag entwickeln, bis du gesehen hast, dass es nicht geht. Ne? Und bei PowerShell siehst du sofort, dass es nicht geht, um es mal auf die Spitze zu bringen. Und dann kannst du es eben verbessern.
Wenn man jetzt mal von den Bedienkonzepten absieht, also was natürlich in der PowerShell besticht, ist, egal ob man jetzt anfängt mit der Technologie oder ob man jetzt schon eine Zeit lang dabei ist, was in meinen Augen erstmal das Erste und Wichtige ist, ist die Lesbarkeit von Code. Die Art und Weise, wie Befehle gebaut werden, ne, dieses Konzept der Commandlets, diese Benutzerfreundlichkeit, die man versucht im Rahmen des Möglichen herzustellen, die völlig von dem abweicht, was du in VBScript hast oder auch in vielen, vielen anderen vergleichbaren Sprachen, wo du eben sehr technische Ausdrücke hast, die Experten verstehen, aber die am Anfang ein echtes Hindernis sind. Das heißt, das erste und wichtigste Konzept für mich ist immer diese Idee, einfach mal die Sprache neu zu denken, mit all dem, was da dran hängt. Wenn du das jetzt aber in der Zeit erlebt hast, hast du natürlich einen viel technischeren Blick gehabt. Und für dich wird wahrscheinlich dieser Aspekt, dass nicht mehr länger die COM-Schnittstellen im Zentrum standen, sondern eben jetzt PowerShell auf dem .NET-Framework, was damals noch relativ neu und stark gehypt war, aufbaut. Das war wahrscheinlich ein wichtigerer Konzept. Wenn ich dich ganz kurz an der Stelle festhalten kann, wo siehst du technisch auf dieser Ebene den großen Sprung? Gerade so in diesen Aspekten, welche Schnittstellen sind ansprechbar? Weil es gibt ja auch Sachen, die können beide Skriptsprachen, ne? Wenn wir an WMI denken, ADSI.
Also ich kenne Jeffrey Snower ja schon länger. Ich habe auch schon vor PowerShell. Wir haben uns mal in Los Angeles getroffen auf der PDC, dieser Professional Developers Conference 2001, als das .NET Framework rauskam. Und auch da habe ich ihm damals sogar in VBScript den Systemscripter gezeigt. Und erstaunlicherweise, er war damals, glaube ich, mit dem Tool Vimic beschäftigt. Ne, das war der Vorläufer von PowerShell. Und erstaunlicherweise hatte PowerShell viel mehr von dem, was ich vorher mit dem Systemscript in VBScript nachprogrammiert habe, nämlich die universellen Schnittstellen. Bei VBScript gab es ja auch schon verschiedene Techniken wie ADSI für Active Directory, WMI und so weiter, die aber alle ganz unterschiedlich angesprochen wurden. Und das hatte ich damals schon im Systemscript abstrahiert auf dasselbe Interface. Und genau das Gleiche fand ich jetzt auch in PowerShell. Und das ist natürlich super, dass du hast einen gemeinsamen Nenner. Es ist völlig egal, ob du die Objekte von WMI bekommst, vom Active Directory, wo auch immer die herkommen. Die sind am Ende des Tages immer .NET-Objekte. Und das ist ja die Grundlage für diesen Lego-Kasten, dass diese ganzen Befehle miteinander verzahnt werden können. Was mich allerdings, muss ich an der Stelle auch dazu sagen, immer wieder fasziniert ist, dass ich jetzt ja nun schon seit, müsste gerade mal rechnen, ja fast 20 Jahren mit PowerShell arbeite, naja, nicht ganz 20 Jahre, aber ganz schön lange arbeite und trotzdem die Schönheit dieses Konzepts, was dahinter steckt, sich immer noch weiter entblättert. Es gibt wirklich, wenn ich mit PowerShell intensiv arbeite, immer wieder Momente, wo ich denke, was für ein wunderschönes Konzept Sie sich hier ausgedacht haben, um das oder das oder das zu machen. Denn eigentlich ist ja PowerShell nichts weiter als ein .NET-Interpreter. Mehr ist es nicht. Wenn man sich's mal wirklich runterbricht, und ich finde das immer lustig, wenn Leute sagen, ja, PowerShell ist so mächtig, da brauchst du einen Einzeiler und bei VBScript dauert, brauchst du dafür 3 Seiten Code. Stimmt zwar, aber ist natürlich eine Lüge, weil letzten Endes kann PowerShell ja nur 2 Dinge ausführen, nämlich Access, also regedit, ipconfig, ping, irgendwas vorkompiliertes, oder .NET Code, mehr nicht. Und wenn ich ein getRandom zum Beispiel, eine Zufallszahl, wenn ich das mit .NET programmieren muss, dann brauche ich da auch eine Seite Code für. Der einzige Grund, warum PowerShell also wahnsinnig einfach ist und so flexibel ist, ist dieses Konzept des wiederverwendbaren Codes, dieser riesigen Programmbibliothek, die man Commandlets nennt. Ne, Commandlets sind ja nichts weiter als Behälter für seitenlange Codebibliotheken. Und das macht die Sache so richtig interessant.
Ich versuche mal eine ganz einfache Analogie, weil man ist ja immer schnell damit zugange, irgendwelche Begrifflichkeiten, die dann keiner hinterfragt, durch die Welt zu schieben. Und gerade sowas wie COM, DECOM, COM Plus, das hinterfragt keiner. Was ist das eigentlich? Ich versuche mal ein ganz einfaches Bild. Wir stellen uns bei objektorientierten Geschichten ja so Klemmbausteine vor. Ne? Also wir verbinden das mit dieser dänischen Firma, die du gerade genannt hast. Jetzt gibt es aber natürlich noch andere Klemmbausteine. Also es gibt sowas wie Duplo. Vielleicht sogar vom selben Hersteller.
Wollte ich schon sagen.
Wir stellen einfach fest, naja, Duplo und Lego, die sind sich zwar ähnlich von den Konzepten, aber die passen natürlich nicht ineinander. Weil es sind halt einfach verschiedene Typen. Genau. Und jetzt stelle ich mir vor, so habe ich dich gerade verstanden, jetzt kommt jemand auf die Idee und sagt, ich mache noch eine dritte Art Klemmbaustein, und zwar einen, den ich so geschickt baue, dass beide Bauelemente passen.
Genau, einfach ein Adapter.
Genau. Kann man das im Grunde genommen, was du gerade beschreibst, wenn wir so über Interfaces und Provider reden, kann man das so auf so einen Punkt bringen, dass so diese Idee ist, du nutzt zwar im Hintergrund Frameworks, die Betriebssysteme einfach vorgeben, aber die eigentlich zentrale Idee ist, dass diese Adapter, die du brauchst, damit sich das immer alles gleich anfühlt, die stelle ich dir zur Verfügung und du sprichst die einfach über einfache, simple Befehle an.
Genau, und das Ding heißt bei PowerShell PS-Object. Das PS-Object, das ist so die kleinste DNA von PowerShell, das ist der Universalcontainer, in dem alles verpackt werden kann, egal wo es herkommt, denn es ist ja egal, wo es herkommt, ob du jetzt ein Duplo oder einen kleinen Duplo hast oder was auch immer. In der objektorientierten Welt haben die alle Eigenschaften, Methoden, Events. Nur die 3 Sachen, völlig egal, wo die herkommen. Und diese 3 Dinge kannst du halt in einem PS-Object abbilden, ohne dass du aber, oder obwohl die Sachen aus unterschiedlichen Quellen kommen.
Der entscheidende Punkt ist ja, bei all diesen Objekten geht es immer darum, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Daten und Metadaten zu trennen. Ne? Weil das ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Was ist das Signifikante an so einem Klemmbaustein? Das Signifikante ist ja nicht, dass der rot oder grün oder blau ist, und das Signifikante ist nicht, dass diese Nupsis 1 Zentimeter oder 2 Zentimeter oder 0,5 Zentimeter groß sind. Das Interessante ist, dass halt der Bauplan immer gleich ist und die Elemente dadurch kompatibel werden. Und wenn ich jetzt einen Adapter baue, der einfach verschiedene Welten miteinander verbindet, dann fühlt sich das halt in dem Moment, wo ich diese Adapterbausteine benutze, alles gleich an. Und die Beispiele in der PowerShell, diejenigen, die jetzt das kennen und programmieren, die kennen das alle, wenn ich sowas aufrufe wie GetNetAdapter, dann muss ich gar nicht wissen, ist das jetzt eine Information, die aus dem WMI kommt? Oder ist das vielleicht irgendeine .NET-Klasse? Oder ist das Schlag mich tot? Ist das irgendwas? Ist das irgendwas, was jemand, keine Ahnung, der schaut in die Registry und liest da irgendwas aus? Das muss man gar nicht wissen. Das ist eigentlich diese wunderbare Idee, die du gerade beschreibst, zu sagen, wir bauen einfach so ein Navigationsmodell. Die Leute können sich auf die immer gleiche Art und Weise dahin durchmanövrieren, können Informationen abrufen und bekommen immer Objekte zurück, die Daten und Metadaten trennen, sodass sich das alles sehr, sehr ähnlich anfühlt.
Genau, und man kann auch sagen, ich erinnere mich, ich habe mich irgendwann mit Jeffrey mal über diese Zeit unterhalten und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang er das gesagt hatte, aber er sagte, als das .NET Framework aufkam, hat er sich einfach mal eine ganze Weile hingesetzt und sich dieses neue .NET Framework näher angeschaut. Er ist ja auch jemand, der eher aus dem Unix-Umfeld kommt und hat dann festgestellt, und darin ist Jeffrey aus meiner Meinung heraus spitzenmäßig, der versteht sofort das Potenzial von gewissen Dingen. Und da hat er einfach gesehen, was das .NET Framework so alles kann, wenn man es lässt. Aber es ist für den Normalsterblichen eben schwer, dahin zu kommen. Und alles das, was die PowerShell macht, diese Adapterplatten, diese PS-Objects, das ist im Grunde genommen einfach nur, er verwendet einfach nur die Möglichkeiten des .NET Frameworks, und diese PS-Objects sind nichts weiter als .NET-Objekte. Und dann hat er noch was anderes gemacht. PowerShell ist ja nur ein ganz dünne Schicht über dem .NET Framework. Ganz viel von dem, was man da macht, macht man auch in .NET und könnte auch in C# dasselbe erreichen, nur viel schwieriger. Aber es gibt gewisse Dinge, die, da will er noch mehr, als das .NET Framework anbietet. Und aus dem Grunde gibt es dann eben in PowerShell ja auch die Möglichkeit, diese ganzen zusätzlichen Member hinzuzukleben an die gleichen Objekte. Mit anderen Worten, wenn ich Prozesse abrufe, dann bekomme ich eigentlich bei PowerShell ganz normale .NET-Prozessobjekte, aber in der PowerShell sind an die noch gewisse Eigenschaften und Methoden zusätzlich dran geklemmt worden. Und das macht die PowerShell wirklich genial.
Nehmen wir ein ganz simples Beispiel. Ich sag mal so Stichwort ETS. Vielleicht kannst du da gleich noch einen Satz zu sagen. Extensible
Type System?
Erweitertes
Typen. Extended Type System.
Genau. Lass mich kurz ein Beispiel geben und dann gebe ich das Wort an dich. Ganz simples Ding. Ich rufe eine WMI-Klasse ab, kriege Informationen und jetzt stelle ich auf einmal fest, naja, wenn ich das jetzt auf 10 Rechner remote mache, dann fehlt mir eine simple Information, nämlich welchen Rechner befrage ich da gerade? Also es wäre es ja dann schön, wenn ich so eine Liste zurückkriege mit Eigenschaften, wenn da auch dran stehen würde, wie heißt denn der Computer, von dem ich das abgerufen habe.
Genau. Und genau da setzt das ETS ein, weil die Schwierigkeit ja ist, wenn ich jetzt einen einheitlichen Lego-Baustein haben wollen würde, in den ich alles Mögliche verpacken kann aus den unterschiedlichsten Quellen, dann wäre der erste naheliegende Ansatz, dass ich mir irgendein eigenes Objekt bastle und diese Daten da hinein verstaue. Das hat aber den großen Nachteil, dass ich dann eben nicht mehr das Originalobjekt habe, sondern ein neues, nämlich meinen Container. Und dann funktioniert vieles nicht mehr, weil wenn ich zum Beispiel, ich will nicht zu tief in die Technik einsteigen, aber wenn das ursprünglich mal ein Prozessobjekt war und ich verpacke das in ein neues Objekt, dann kann ich den ursprünglichen daran hängenden Prozess auch gar nicht mehr steuern. Jedenfalls, das ETS macht sich zunutze, dass man beim .NET Framework die Objekte, so wie man sie bekommt, behalten kann. Und trotzdem, ohne dass man den Objekttyp oder die Klasse ändert, kann man da noch zusätzliche eigene Sachen dran flanschen. Und genau das passiert an diesen Fällen. Die Anwender der PowerShell kennen das mit dem Befehl add member. Darüber kann ich dann eigene Dinge dranhängen, aber das ETS ist eigentlich in PowerShell integriert, fest integriert und sorgt dafür, dass ich normalerweise nicht viel machen muss. Da gibt es dann im PowerShell-Verzeichnis, wenn man mal reinschaut, ja diese PS1-XML-Dateien, die definieren sozusagen, welche zusätzlichen Informationen möchte ich bei welchen Objekttypen noch automatisch immer dran kleben haben, und den Rest macht PowerShell dann automatisch.
Ja, es gibt immer ein ganz simples Beispiel, was vielen Leuten auffällt, was ich dann immer gerne zeige, und ich weiß aus seinen Büchern, du hast so viele Beispiele mir gegeben, durch deine Arbeit, dass ich das immer schon vergessen habe, welches dieser vielen Beispiele jetzt gerade ich am meisten schon gezeigt habe. Aber eine Sache, die man, glaube ich, ganz simpel sehen kann, ist, stelle vor, du rufst eine Datei ab und hast du da dann diese etwas eigentümlich benannte Eigenschaft Length, die die Dateigröße angibt und das Ganze idiotischerweise in Byte. Weil Byte deshalb idiotisch, weil wenn die Datei relativ groß wird, kann man das relativ schlecht lesen, wenn das so viele Stellen hat. Und eine Sache, die ich dann immer zeige, ist hier, wie wäre es denn, wenn wir das Ganze jetzt mal als Megabyte ausgeben lassen? Und eine von vielen Möglichkeiten ist, dass man dann eben sagt, ich hänge da einfach noch eine Eigenschaft dran. Ich lasse das Objekt so, wie es ist, aber ich packe mit addMember noch eine Geschichte dran. Oder aber, was viele unter dem Stichwort Calculated Properties kennen, ich erzeugt mir einfach eine angepasste Ausgabe, rechne das da um und das kann ich dann auch einfach mit einer Hashtable machen, wo ich dann einfach als Datentyp PS Custom Object davor schreibe. Allerdings habe ich dann in dem Moment den Objekttyp verändert, ne, wo ich mit addMember, du hast es gerade gesagt, den großen Vorteil.
Da bleibt
Vorteil
der Objekttyp gleich.
Da bleibt alles gleich, ich haue einfach nur noch was dran. Ne?
Du kannst vor allen Dingen aber auch so lustige Dinge machen, wenn du es machen würdest wie Exchange zum Beispiel, dann könntest du einfach sagen, ich überschreibe einfach eine bestehende Methode. Ich überschreibe zum Beispiel die Methode toString. Und in dieser toString-Methode, die jedes .NET-Objekt hat, wird die Textrepräsentation ja ausgegeben. Und in dieser toString-Methode würdest du dann genau das machen, dass du dann aus Byte Megabyte machst, hätte den charmanten Vorteil, dass der User immer schön seine Megabyte sieht, aber wenn er das Ganze in der Rechnung benutzt, hat er immer noch die präzisen Bytes als numerischen Wert. Exakt. Also das ist eine coole Sache, alles tolle Möglichkeiten in der PowerShell und das Beste daran ist, nichts davon muss man wissen. Man kann einfach damit arbeiten und sich freuen, dass alles so schön aussieht. Das läuft alles im Hintergrund ab und sorgt dafür, dass man eine sehr einheitliche Erfahrung hat, egal ob man mit Exchange, SharePoint, SQL Server oder was auch immer arbeitet.
Absolut. Wir sind jetzt an einem ganz wichtigen Punkt, dass die Beispiele, die du gerade genannt hast, die passen perfekt, um genau dieses Spannungsfeld aufzuzeigen. Wir sind ja gerade gestartet, so im Jahr 2006, als PowerShell begann und du hast das Stichwort WMIC genannt, WMIC.exe und ich habe vor einiger Zeit mal ein Interview mit Jeffrey aufgenommen, da hat er das auch erklärt, dass WMIC.exe ein ganz wesentlicher Meilenstein war hin zur Entwicklung der PowerShell. Richtig. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber was wichtig daran ist, WMIC.exe ist ein Kommandozeilen-Utility, so wie ipconfig. Das heißt, du rufst das auf, das macht was und das gibt dir Text aus. Ne? Da sind wir wieder bei der Shell.
Oder CSV oder XML.
Genau, aber die Grundidee ist erstmal Text. Mhm. So. Ja. Und dann kannst du, wenn du ein pfiffiges Kerlchen bist, was du bei vielen Kommandozeilen-Werkzeugen kannst, Who am I, etc., gibt es tausend schöne Beispiele. Ganz viele davon habe ich auch erst tatsächlich, also das ist jetzt kein Phishing for Compliment, sondern die habe ich wirklich erst wahrgenommen, als ich die in einem deiner Bücher mal gesehen habe. Und heute benutze ich das jeden Tag. Cool. Aber die Grundidee bei Kommandozeilenwerkzeugen ist, du rufst sie auf, du sagst, was sie tun sollen und du bekommst dann so einen Response und das ist erstmal Text. Und wenn du dann ein schlaues Kerlchen bist, exportierst du das als CSV oder in irgendeinem anderen Format, mit dem man dann schöne Sachen machen kann. Entscheidend ist, dass in dieser Frühphase der PowerShell, das weiß man heute, wenn man die Leute befragt, vor allem der Aspekt Kommandozeile den Entwicklern ganz wichtig war. Das heißt, die wollten einen Kontrapunkt setzen zu dem, was sich damals eben in der Hochsprachenentwicklung getan hat, in dem, was sich getan hat dann seinerzeit mit VB-Skript und den Editoren. Man wollte damals ganz bewusst die Leute wirklich zum Eintippen der Befehle bringen. Und dann war eben eine der Ideen, bevor wir jetzt ewig viele Werkzeuge bauen, die ähnlich wie WMIC jede Schnittstelle einzeln bauen, lass uns das Ganze doch in eine Shell packen. Deswegen PowerShell. Jetzt hat sich aber relativ schnell gezeigt, naja, das Ding ist so mächtig und aufgrund dessen, dass es ja auf dem .NET Framework aufbaut, haben wir ja Objekte. Wäre es nicht schön, wenn wir dann auch einen Editor hätten? Und ich habe jetzt letztens nochmal nachgelesen, das fand ich ganz interessant. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was du da von seinerzeit mitbekommen hast. Ich habe mitbekommen, dass der Refat Isser, ich hoffe, ich spreche den jetzt nicht komplett falsch aus, weil der ist mir persönlich noch nicht begegnet. Ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Einer der Leute, die damals im PowerShell-Team zugange waren oder zumindest in dem Kontext gearbeitet haben, der hatte damals die Idee zu sagen, wäre es nicht schön, diese Idee der Shell durch einen Editor aufzuwerten. Und der damalige Programmmanager Kenneth Hansen hat gesagt, nö, brauchen wir nicht. Wollen wir gar nicht haben. Aber ich mache dir einen Kompromissvorschlag. Sinngemäß soll er gesagt haben, du hast eine Woche Zeit, wenn du mich davon überzeugst, dass das Sinn macht und es mich nichts kostet, dann können wir über alles reden. Und seinerzeit soll das der Hintergrund gewesen sein, wie die erste Version der ISE entstanden ist, des Integrating Scripted Environments. Meine erste Frage an dich ist, wie sprichst du das aus? ICE, ISE?
Auf Deutsch ISE, ne?
Okay, und auf Englisch? Hast du jemals jemanden
Englisch
gehört?
Englisch ISE. Okay. ISE, einfach ISE.
Weil manche Leute sagen ICE und ich habe mich immer gefragt, okay, wer sagt das? Okay, okay, jetzt kommt die eigentlich ernsthafte Frage. Die erste Version der ISE war ja nicht so toll in PowerShell 2. Mit Version 3 hat das abgehoben, da war es dann deutlich besser. Wie hast du damals diese Idee empfunden, dass man dann eben doch von der Shell ein Stück weggeht und dann eben doch wieder zurück zu den Editoren geht? Etwas, wo du ja schon längst angekommen warst.
Also das ist eine Geschichte, die liegt ja schon sehr lange zurück. Und die Leute, die da beteiligt waren, sind auch teilweise jetzt in anderen Positionen. Aber das war für mich eher so ein unglückliche Zeit, weil ich ja schon vor der ISE einen PowerShell-Editor entwickelt hatte, zusammen mit zwei Amerikanern, PowerShell Plus. Und das war auch ein interessantes Konzept, weil es nämlich auf der Originalkonsole basierte. Das war also keine Konsolenemulation, sondern tatsächlich die Konsole, die man heute jetzt endlich wieder, jetzt mittlerweile im Jahr 2019, 2021, hat Microsoft sich ja doch entschlossen, die Konsolenfenstersysteme mal zu renovieren. Und deswegen haben wir so tolle Dinge wie Windows Terminal heutzutage bekommen. Aber damals war das eben noch diese uralte Technik, die man von Jahr zu Jahr weiter mitgeschliffen hat. Jedenfalls hatten wir einen Editor und sind auch oft in Amerika gewesen, haben uns mit dem PowerShell-Team, auch mit Kenneth und anderen unterhalten, immer in dem Glauben, dass dort natürlich kein Interesse besteht, einen Editor zu machen. Und waren deswegen völlig überrascht, denn in dem Moment, wo wir fertig waren, hatten wir ungefähr 1-2 Monate, wo sich tatsächlich dann Verkäufe ankündigten und wir auch mal wieder ein bisschen Revenue reinbekommen hatten. Und dann nach 2 Monaten kam die ISE raus und dann waren wir also weg vom Fenster. Das war also nicht schön und trotzdem ist die ISE natürlich eine ganz sinnvolle Entscheidung gewesen und auch ganz wesentlich daran beteiligt gewesen, dass PowerShell so ein breites Momentum bekommen hat. Denn ohne so einen breit verfügbaren, guten Editor wie die ISE in der Version, die dann später nur noch 2 Fenster hatte und IntelliSense, wäre das sicherlich nicht so gut gelaufen. Ich möchte nur an der Stelle eben einfach nochmal sagen, da man sieht halt, was passiert, wenn ein großer Hersteller so ein Produkt, so einen Bereich übernimmt. Dann übernimmt er auch die Verantwortung für das gesamte kommerzielle Ökosystem drumherum. Das ist sein Recht, kann er machen, aber dann muss er es auch ganz machen. Und bei der ISE haben wir dann gesehen, die wurde halt entwickelt. Daraufhin war der Markt tot. Das betraf ja nicht nur uns, sondern auch andere Hersteller. Und dann passierte aber jahrelang nichts mehr. Und die ISE blieb, wie sie war, und keiner fühlte sich verantwortlich. Und das ist natürlich nicht schön, denn dann geht Innovation flöten. Es dauert ja eine Weile, bis man ein Team zusammen hat, was sich dort auskennt. Und es gibt so viele tolle Ideen, die man machen könnte.
Kurz fürs Protokoll, man hat dann zum zweiten Mal quasi mit Anlauf dich weggegrätscht, wenn man so will, und hat dann aber gleichzeitig die Technologie ein Stück weit auch ausgebremst, zwar verbreitet, aber eben so ein bisschen Stagnation da reingebracht. Ich kann mir aber auch vorstellen, und ein Stück weit weiß ich das natürlich auch aus der Erinnerung, ihr hattet damals Ideen, du hast da Sachen eingebaut, noch vor den Stereoids, zu denen wir gleich kommen, aber schon bei diesen ersten Produkten gab es ja auch Sachen, die weit darüber hinausgehen, was die ISE anbieten konnte und wollte, oder?
Ja, ich musste jetzt erstmal genau überlegen, was das alles im Einzelnen war. Da waren viele Dinge drin.
WMI-Explorer zum Beispiel, richtig, gab es bei einigen Herstellern. Oder eben auch wieder diese Geschichte, dass man forms-based arbeiten konnte. Da gab es ja dann auch sehr schnell ein paar Konkurrenzprodukte in Anführungszeichen. Also da war schon Luft zum Atmen, aber man muss dann natürlich überhaupt erstmal Leute finden, die das bezahlen. Ne?
Das stimmt. Also sagen wir es mal so, im Grunde genommen komme ich wieder darauf zurück, dass sich alles in diesen kleinen Zirkeln dreht. Das, was da passiert ist, ist auch gar nicht schlimm. Das gehört mit zur Innovation. Es führt höchstens dazu, dass es immer weniger Klein- und Kleinstunternehmen gibt, weil die in der heutigen Zeit einfach so gar nicht mehr bestehen können. Dazu sind die Innovationszyklen zu kurz geworden. Aber wenn du jetzt mal schaust, Dann kam ja Easy Steroids, da habe ich ja sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht, indem ich gesagt habe, gut, den Editor kann man, das kann man nicht nachentwickeln, weil wenn du so viele Ressourcen investierst, bist du erstmal auf der Editor-Seite pari bist mit dem, was es eh umsonst gibt, hast du ja gar keine Luft mehr zum Atmen, um dann darüber hinaus noch Werte zu schaffen. Deswegen waren dann die Steroide ein Plugin geworden, die sich also auf die Easy draufsetzen. Und wenn du jetzt dir den nächsten Schritt anschaust, Visual Studio Code, wieder das gleiche Spiel, der Hersteller, diesmal als Open Source, übernimmt wieder den Markt mit einem Produkt, was auch wieder wirklich toll ist. Diesmal allerdings hat er den großen, sagen wir mal, Lerneffekt mitgenommen, dass er endlich eine vernünftige Erweiterungsschnittstelle reingebaut hat. Und man sieht ja, was dann passiert ist. Für Visual Studio Code kriegst du ja heute für fast jede Sprache ganz faszinierende Erweiterungen. Da geht die Reise halt letzten Endes hin. Man kann immer nur praktisch getrieben von der eigenen Not, wenn man denn merkt, man hat zu wenig Funktionalität, was nachrüsten. Aber ich denke, ein kommerzieller Markt oder einer, der einen ernähren kann, ist dieser ganze Bereich der Commodities nicht.
Ich würde ganz gerne noch einen Moment bei den bei der ISE bleiben, weil Visual Studio Code ist nochmal so, ich sag mal vorsichtig, ein extra Thema und ein extra Reizthema für mich. Da habe ich gleich noch ein paar ganz spezielle Fragen. Aber lass uns noch eine Sekunde bei, weil ich denke, dass also die Steroids und Easy, das ist jetzt wahrscheinlich absolut jedem, der hier zuhört, sehr, sehr vertraut. Und ich habe gerade dargestellt, dass ich las, ohne dass ich diesen Menschen bisher persönlich treffen konnte, dass das halt ein Hack ist, der mehr oder weniger parallel entstanden ist, den man gar nicht so großartig geplant hatte. Dann war die Easy auf einmal da. Man hat aber seinerzeit eben erhebliche Ressourcen eingebaut, die man einfach von Visual Studio übernommen hat.
Also man hat den Editor übernommen von Visual Studio.
Genau,
die Engine einfach, da drin.
Genau, ja. Die Codebasis war ja da, da hat man das übernommen. Und das kann man natürlich als individueller Entwickler dann nicht mal so eben machen. Das ist das, worauf du gerade abgehoben hast. Kannst du ein bisschen was erzählen? Es gibt ja, das weiß auch jeder eigentlich aus praktischer Erfahrung, es gibt ja signifikante Unterschiede zwischen Easy und der Command.exe, also ich rede jetzt noch nicht von VS Code, ich rede noch nicht von Windows Terminal, wir bleiben wirklich in der ganz einfachen Zeit erstmal. Ich sage mal so Stichworte wie Unicode und ähnliches mehr. Die Easy hat ja schon auch für Kompatibilitäten und Inkompatibilitäten gesorgt, je nachdem, was du da gecodet hast, oder? Wie ist so deine Wahrnehmung?
Also die erstmal muss man sagen, die Easy ist ein richtig mächtiger Editor, ne? Weil da drin steckt die gesamte Editing Engine von Visual Studio Code. Vielleicht nicht unbedingt die mittlerweile aktuellste, aber damit kann man sehr viel machen.
Visual
die
Studio Easy
nutzt
wahrscheinlich.
Visual Studio, Entschuldigung, ja. Die Easy nutzt davon natürlich höchstens 0,001%, aber immerhin. Und sie ist deswegen auch ein sehr solider Editor. Allerdings ist die Easy eben auch von der Architektur her ein eigener PowerShell-Host. Das bedeutet, der Power, sagen wir, PowerShell ist ja so aufgebaut, man hat jedenfalls Windows PowerShell ist so aufgebaut, man hat im Windows-Ordner einige DLLs, die sind quasi unsichtbar für den Endanwender, mit dem kann er auch nicht sprechen. Und dann braucht man noch den PowerShell-Host, also ein Programm, was wie so ein Smart- oder Thin-Client einfach nur die Eingaben aufnimmt, hinschickt und die Ausgaben anzeigt. Und da liefert eben Windows PowerShell drei Hosts mit. Das ist einmal die PowerShell-Exe, dann die Easy und dann der WSM-Prof-Host fürs Remoting. Und weil die Easy eben einen eigenen Host enthält, kann sie sich anders verhalten als zum Beispiel die PowerShell-Exe. Eine Sache, die sie zum Beispiel, wo sie immer Schwierigkeiten hatte, das war, sie hat ja ein geniales Konzept, dass ich auch in der Easy, obwohl sie keine Konsolenanwendung ist, Konsolenanwendungen ausführen kann, wie Ping und IP-Config. Und man sieht das auch, wenn man das zum ersten Mal tut, dann springt immer kurz so ein unsichtbares Konsolenfenster auf dem Bildschirm und verschwindet gleich wieder. Die Easy nutzt also eine versteckte Konsole und schiebt die Daten immer hin und her. Und das ist leider sehr fehlerbehaftet. Da haben wir Encoding-Probleme, da verschwinden die deutschen Umlaute und vor allen Dingen ist es nicht möglich, interaktiv, während eine Konsolenanwendung läuft, mit der irgendwelche Informationen auszutauschen. Deswegen laufen interaktive Konsolenanwendungen nicht.
Ja, ein schönes praktisches Beispiel hast du gerade genannt, die Geschichte mit den Umlauten. Klar, Standardfehler, warum sollte man das kontrollieren, wenn man in seiner eigenen Sprache keine Umlaute hat?
Dann brauchst du ja nun das Escape-Zeichen der PowerShell dir anzugucken. Warum muss man sich ein Escape-Zeichen aussuchen, was auf der deutschen Tastatur drei Tastendrücke braucht? Naja, weil die Taste auf der englischen Tastatur halt frei war.
Ja, absolut. zweites Beispiel, was du gerade sagtest, Konsolenapplikationen, wenn die so einen interaktiven Modus haben, ne? Also Docker wäre ein super Beispiel dafür, wo du, also, oder NSLookup, NTDS-Util, solche Werkzeuge, die du aufrufst und dann kriegst du so eine Subshell. Also sowas funktioniert in der Easy erstmal nicht.
Ne? Richtig.
Und da wiederholt sich auch Geschichte. Ne? In VS Code funktioniert das auch nur an Tagen, die durch drei teilbar sind. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Am Ende des Tages war dieser Hack dann doch das Todesurteil von der ISE, weil mit der Umstellung auf Open Source ist die ISE auf einmal zum Problem geworden. Weil man hätte ja diesen ganzen Code, der durch Visual Studio kommt, durch den großen Bruder, den hätte man ja in gleicher Weise veröffentlichen müssen, open sourcen müssen. Das kann und will man nicht, nehme ich doch mal stark an.
Ja, das Problem war ganz anders, aber war nicht unbedingt dieser Editor da drin. Das ist schon richtig, was du sagst, aber man hat ja noch ein viel grundlegenderes Problem, weil die ISE war ja eine C-Sharp-Anwendung. Mhm. Ne? Und die hätte dann, wenn sie denn Cross-Plattform hätte sein laufen sollen, hätte sie ja tatsächlich auf dem .NET Core basieren müssen. Ne? Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt, als sie das gemacht haben, mit dem damaligen .NET Core gar nicht möglich und ist auch heute nicht möglich, weil auch heute das .NET Core, das ist ja das große Dilemma, nur auf Windows tatsächlich Oberflächen wie WPF unterstützt. Und deswegen gehen ja so Commandlets wie OutGridView noch immer nicht in PowerShell 7, wenn du es auf Linux oder woanders einsetzt. Und auch wiederum der Grund, warum man dann eben zu einer ganz anderen Sprache gegriffen hat, wie TypeScript, also typisiertes JavaScript, denn das läuft in jedem Browser. Ne? Und deswegen konnte man darüber dann doch wieder grafische Anwendungen, die Cross-Plattform sind, publizieren.
Ich würde noch gerne eine Sekunde bei den Steroids bleiben. Ich fand diesen Namen ja immer so furchtbar, weil ich nie weiß, wie man das
Englisch ausspricht. Steroids.
Das legen wir jetzt in die Wikipedia auf. Wie wird das ausgesprochen? Hier spricht der Autor.
Ja, genau.
Aber jetzt mal abgesehen davon, dass ich das nicht aussprechen kann, ist das ja ein ganz, ganz wunderbares Tool. Viele von den Funktionen, wie zum Beispiel, dass man auf schlechten Code hingewiesen wird, ne, weil man zum Beispiel Aliase benutzt etc., findet sich heute in den, in Anführungszeichen, Nachfolgewerkzeugen, also in Visual Studio Code oder in Plugins für VS Code auch in ähnlicher Form wieder. Da waren viele Kleinigkeiten auch drin, die sehr wertvoll sind, wenn man zum Beispiel Executables bauen will, dass sowas sehr, sehr simpel geht oder dass man eine Schnittstelle hat zu Visual Studio, wenn Leute jetzt eben wiederum grafische Applikationen bauen wollen, dass das Zusammenspiel etwas einfacher ist. Was ist aus deiner Sicht, um das so ein bisschen rund zu machen, in den Steroids, was sind da die Kernfunktionen, worauf bist du vielleicht besonders stolz? Und ich weiß, dass es ganz, 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 ganz viele Leute gibt, für die ist ISO und die Steroids überhaupt nicht Vergangenheit, sondern ich weiß ganz, ganz viele, auch ganz großartige PowerShell-Experten, für die benutzen das jeden Tag. Also Steroids ist nicht Vergangenheit, das muss man nochmal dazu sagen.
Also das stimmt und ich selber nutze die Steroids auch viel häufiger als Visual Studio Code, aber ich nutze auch Visual Studio Code. Jedes dort, also ich würde sagen, ein Profi-Handwerker, der hat auch in seinem Werkzeugkasten mehrere Schraubenzieher, ne, und der nutzt halt immer den er gerade braucht. Jeder hat seine Vor- und Nachteile und man muss dazu auch die Entstehungsgeschichte von den ISE Steroids kennen, weil das ist im Prinzip erstmal mein persönliches Tool gewesen, was ich mir zusammengebastelt habe, weil ich persönlich in Projektarbeiten oder auch in Schulungen immer wieder die gleichen Schwierigkeiten hatte, entweder die gleichen Handgriffe machen musste oder auch den Teilnehmern einer Schulung immer wieder die gleichen bescheuerten Dinge erklären zu müssen, ohne sie wirklich schnell mal zeigen zu können, denn wenn man manches sieht, wenn es dann fertig ist, dann ist es leichter zu erklären. Und dann ist es aber eben in Amsterdam auf einem der PowerShell-Konferenzen hatte ich das dann mit. Da ist es dann sehr schnell öffentlich geworden und dann hat sich da eine Fanbasis gebildet. Und ich muss sagen, die Software wird ja immer noch verkauft, wenn auch zu anderen Preisen als früher, aber auch nicht gerade verschenkt. Und ich hätte das nicht gedacht, aber sie ist ein steter, zwar bescheidener, aber steter kleiner Fluss von treuen Geistern, die da mitarbeiten. Und ich denke sogar, wenn man auch nur ansatzweise mit PowerShell kommerziell zu tun hat, wenn man damit arbeitet, auf der Arbeit oder in Projekten sitzt, dann macht sich Software wie diese innerhalb von kürzester Zeit bezahlt. Wenn man einen Stundensatz hat von X, dann hat man das wahrscheinlich in wenigen Minuten wieder raus. Jedenfalls die Sache, die ich am interessantesten finde, ist, glaube ich, tatsächlich dieser Pierce-Sharper, diese automatische Echtzeit-Überprüfung des Codes. Einfach, und zwar nicht nur basierend darauf, was es macht. Klar, in VS Code gibt es das mittlerweile auch, aber das ist noch lange nicht so, sagen wir mal, so elegant, würde ich mal sagen, so schnell. Weil wenn ich an die Entwicklungszeit dieses Features denke, das war eben lange Entwicklungszeit. Damals gab es auch schon den PScript Analyzer und ich hatte auch eine Version der ISO Steroids gehabt, wo ich den eingebunden hatte, aber der war einfach viel zu langsam. Viel zu langsam und viel zu unvollständig. Und die Art, wie das jetzt läuft, ist sehr eng in PowerShell verzahnt über den AST und über sogenannte Syntax-Tree-Listener, wobei jeder Eingabe sofort geschaut wird, wie der Baum der Syntax aussieht. Also das ist wirklich ein Feature, wenn ich ein Feature nur nachentwickeln müsste, dann wäre es das wohl.
Das ist deine eigene Entwicklung oder hast du da auf irgendwelche Entwicklungen bereits aufgebaut?
Das ist alles meine Entwicklung.
Sehr interessant.
Wobei ich sagen muss, also das ist absolut meine Entwicklung, aber das sind natürlich die Techniken, die PowerShell sowieso bietet. Ne? AST ist wieder so ein Thema für sich, das ist extrem mächtig und eigentlich, man weiß, wie es geht, auch nicht unbedingt Rocket Science, das kann man machen. Aber es ist wirklich, die gesamte PowerShell ist einfach wunderschön, egal wo du hinguckst. Da ist nichts einfach mal, ich würde sagen, man kann vielleicht sagen, das ist wie so ein altes Auto, wo man merkt, das ist echt noch Millimeterstahl. Ne? Da hat einer gesessen, hat sich wirklich Gedanken gemacht und nicht nur mal kurz das hingecodet, damit es jetzt gerade mal geht, sondern das ist von Hand und Fuß klar durchdacht.
Auch dieser Begriff ist hier schon öfter aufgetaucht. Man nennt das übrigens, also die Anamnese sagt mir, das nennt man Stockholm-Syndrom fürs Protokoll.
Ja, genau.
Fürs Protokoll. Die Microsoft-Leute aus Redmond haben jetzt bislang Tobias zweimal kräftig weggegrätscht und er ist immer noch begeistert. Und jetzt kommen wir nämlich, das ist der springende Punkt, jetzt kommen wir zum dritten Weggrätschen. Wir kommen jetzt zu dem neuen Microsoft. Auf einmal fällt Ihnen ein, ja, nö, also war ja alles ganz nett, aber jetzt erfinden wir uns mal neu. Open Source, das ist das neue heiße Ding. Satya Nadella kommt, der Konzern verändert sich und viele, viele Dinge passieren. Die eigene Softwareentwicklung finden wir gar nicht mehr so spannend. Wir wollen jetzt Cloud-Anbieter werden. Das kennt ihr alles. Brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Wir machen eine Zäsur an der Stelle und kommen jetzt gleich zu PowerShell Core, wie das am Anfang hieß, und damit zu einem neuen Editor. Aber ich würde gerne diesen Teil abschließen mit einer letzten Frage. Ich habe mich schon zu Visual Basic Script Zeiten gefragt und habe mich das dann auch jetzt in den danach folgenden Jahren immer gefragt. Warum bitte hat man nicht einfach irgendwann mal Visual Studio erweitert um Script-Fähigkeiten? Das hätte man schon 1998 machen können, um in Visual Studio Visual Basic Script entwickeln zu können und später dann auch mit PowerShell. Warum bitte ist das nie passiert? Hast du irgendeine Idee?
Also einmal muss man ja sagen, es gibt ja eine Erweiterung für Visual Studio für PowerShell von Adam Driscoll, die allerdings extern. Eben auch eher so eine externe Lösung war. Das stimmt, ja.
Also Adam Driscoll ist ganz kurz, sonst korrigiere ich, wenn das falsch ist, ist kein Microsoft-Mitarbeiter. Das ist halt einfach.
Ich glaube, mittlerweile ist er nicht assimiliert worden, ich weiß gar nicht.
Okay, aber dieses Projekt ist nach meinem Wissensstand hat nichts, es ist kein Microsoft-Produkt.
Ja, da hast du recht, das stimmt. Und das Zweite zum Stockholm-Syndrom muss ich noch sagen, ich versuche immer das Positive in diesen Entwicklungen zu sehen und ich glaube, ohne diese, sagen wir mal, rasanten Kurswechsel, die immer wieder stattgefunden haben, hätte ich mich in vielen Bereichen vielleicht auch nicht mehr so weiterentwickelt, wie es dann passiert ist. Und gerade bei diesem Wechsel hin zu der Open Source PowerShell 6 und 7, da muss man sagen, da hat sich das PowerShell-Team sehr, also das ursprüngliche PowerShell-Team sehr loyal gezeigt, in dem Sinne, dass man sich schon Gedanken gemacht hat, was machen wir eigentlich mit dem bestehenden Ökosystem? Und es war ja so, dass damals sehr viele neue Mitarbeiter ins Team kamen und einer davon hatte die ISE aufgedrückt bekommen und sollte die mal prüfen, ob man die nicht auch im PowerShell 7 fähig machen kann. Und der wollte allen Ernstes die ISE dann in einem Zeitraum von, ich muss lügen, vielleicht 4 bis 8 Wochen rausschmeißen aus dem ganzen Ding. Und der wollte sie entfernen. Und das sieht man ja auch im heutigen Team teilweise, dass da Entscheidungen getroffen werden, die, sagen wir mal, die Abwärtskompatibilität betreffen. Beispielsweise auch der Befehl Send Mail Message, der ja nicht gerade von wenigen benutzt wurde. Auch das war eine Intervention innerhalb von 4 Wochen, dass wir gesagt haben, den könnt ihr nicht rausschmeißen. Könnt ihr vielleicht meinetwegen irgendeine Nachricht reinschreiben, dass in bestimmten Situationen der vielleicht nicht so gut geeignet ist. Ne? Jedenfalls das alte Team, das war da sehr, sehr nachdenklich und hat eben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Windows PowerShell, so wie wir sie kennen, mit den Tools und der ISE in diesem Paket in der gesamten Lebenszeit von Windows 10 erhalten bleibt. Und das ist natürlich wichtig, ne? Wenn die jetzt einfach diese Tools rausgeschmissen hätten, dann hätte ich kein Stockholm-Syndrom entwickelt, sondern dann wäre ich sauer geworden, weil das hätte natürlich auch viele Konsequenzen für die vielen Nutzer der Software gehabt. Jedenfalls, um auf die Frage, die ursprüngliche, mit ich werde Politiker hier, ne? Also die ursprüngliche Frage war ja,
Warum nicht Visual Studio als
richtig, also Visual
Skriptleser?
Studio, muss man ganz klar sagen, ist eigentlich für Scripting ungeeignet, weil es ist ein Mammut. Das sieht man ja schon, wenn das Ding startet, dann kannst du erstmal Kaffee holen gehen. Und da musste dringend sowieso irgend noch eine Alternative wie VS Code her, die auch für die reine Source Code Editing Komponente sehr, sehr schnell ist. Und das ist VS Code. Das ist ein super schneller Editor. Also der Weg, den sie gegangen sind, dass man jetzt in VS Code einen Universal-Editor baut, den finde ich gut.
Jetzt muss ich noch mal kurz auf die Bremse treten. Also der dritte Teil hat jetzt begonnen. Wir halten kurz fest, Visual Studio als Skripteditor zu erweitern, erscheint dir einfach aufgrund der Mächtigkeit in jeder Hinsicht, also auch des RAM-Bedarfs und so weiter, nicht geboten sein. Kann ich nachvollziehen. Trotzdem denke ich, das einfach als Option zu haben, hätte ich spätestens in den 90er Jahren extrem sinnvoll gefunden.
Absolut.
Weil ja
Das
Visual
stimmt.
Studio alles Mögliche konnte, immer schon. Und man muss das ja nicht benutzen. Es muss ja nicht das beste Werkzeug sein. Das sollte einen aber nicht daran hindern, eben vielleicht da mal so ein bisschen, ja, Möglichkeiten zu schaffen, ne?
Aber da ist eben die Realpolitik so, dass die unterschiedlichen Produktgruppen, die diese Produkte verantworten, ja eben auch nur ihre beschränkte Sichtweise auf die Dinge haben. Und Scripting hatte nie eine wirklich große Lobby oder war auch nie ein Profit Center oder so, war immer nur Mittel zum Zweck.
Genau, ich glaube, das kann man tatsächlich mal so als, ja, vielleicht ist es eine Verschwörungserzählung, aber ich sage es trotzdem, das kann man, glaube ich, festhalten. Ich glaube, es gibt bei Microsoft eben so eine Fraktion, die in diesem angestammten Geschäftsfeld tätig ist, also die wirklich Programmierer sind und für die alles außer Hochsprachenentwicklung einfach nur indiskutabel ist. Und die verantworten natürlich dann auch im Kern
Ja, wobei,
solche
so, ich weiß
Techniken.
gar nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich glaube, die sehen das einfach nur nicht
Genau,
unbedingt so,
genau,
ne? Also die haben ja
genau.
durchaus, auch wenn du dir jetzt Visual Studio anschaust, da gibt es ja durchaus auch eine Art Konsole, in die du interaktiv Befehle eingeben kannst, auch fürs Paketmanagement und so. Aber ne, du hast recht, aber der Zug ist eben schon lange
Genau,
abgefahren.
also
Ich denke, das hätte man wirklich früher machen müssen.
genau, es gibt vielleicht, um das rund zu machen, ein ganz simples Beispiel, was so ein bisschen dieses Mindset beschreibt, was ich da sehe. Diese Admin-Fraktion, die war halt bei Microsoft nie so stark. Also die Leute, die wirklich so im täglichen Leben die Drucker anschließen etc., die haben sich in dem Konzern selber jetzt nicht als so eine starke Lobbygruppe gefunden. Deswegen war es ja über viele, viele Jahre so, dass Mark Rossinovich unser aller Superstar war, also der Superstar der Admins, und der dann eben all die Tools gebaut hat, wo man gesagt hat, ja, wieso baut der die? So, und dann irgendwann haben sie ihn aufgekauft. Mittlerweile ist Rossinovich selber ein großer, wichtiger Mitarbeiter, verantwortet diesen Azure-Bereich ganz maßgeblich. Und mittlerweile haben natürlich ich sag mal, in Anführungszeichen, die Admin-Fraktion hat heute einen ganz anderen Stellenwert, weil dadurch, dass Microsoft jetzt sich ja zum Hoster, zum Serviceanbieter mutiert, sind diese Leute, die das tägliche Geschäft betreiben, natürlich mit ganz anderen Aufgaben gesegnet und auch viel, viel mehr. Und die Softwareentwicklung selber ist dann nur noch ein weiterer Teil. Ne? Aber
Das
Microsoft
stimmt,
an
ja.
sich ist halt ein Softwarehaus. Kommen wir zu dem dritten Teil. Du hast es ja schon angesprochen. Microsoft erfindet sich neu und jetzt muss man ganz kurz noch mal innehalten. Ich will gar nicht so viel über PowerShell reden, weil die Geschichte kennen wir, sondern ich will tatsächlich jetzt den Fokus auf die Editoren setzen und auch auf die Zukunft. Da ist das Stichwort VS Code. Jetzt muss man aber noch kurz innehalten, weil, dass es Visual Studio Code überhaupt gibt, ist ja auch schon ein Unfall der Geschichte. Und ich möchte mal kurz darstellen, warum ich das sehe, warum ich das meine, und dann darfst du gerne sagen, ob du das teilst oder ob du ganz andere Informationen hast. Es begab sich. Es gibt dieses Electron-Framework, auf das ganz maßgeblich viele wichtige Tools heute aufbauen. Teams ist so eine Applikation, Visual Studio Code ist so eine Applikation. Und ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich meine, Electron, stammt das nicht auch von den Git-Leuten, von den GitHub-Leuten? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Soweit ich
Jedenfalls,
weiß, Elektron ist von Google, oder?
ja, es kann auch. Okay, wir reden uns jetzt hier um Kopf und Kragen. Die
Ja,
Hörer mögen es
wollte
uns nachsehen. Ich
gerade
verlinke das in den Shownotes. Jedenfalls, Electron ist die Idee, dass wir ja als Alternative zu so traditionellen Frameworks wie .NET Framework etc., dass wir als Basissystem, als Unterlage Webtechnologie benutzen. Dass wir also im Grunde genommen den Browser, die Innereien des Browsers benutzen mit den dort gebräuchlichen Technologien, JavaScript etc., sodass wir im Grunde genommen, wenn wir eine gemeinsame standardisierte Browserbasis haben, Stichwort Chromium, WebKit,
wenn das wir so recht, das ist von GitHub.
Wenn wir so etwas haben, er hat schon nachgeguckt. Okay, dann habe ich mich. Wir verlinken das korrekt. Jedenfalls die Idee ist, wenn wir so eine standardisierte Browser-Engine haben, und damit meine ich jetzt nicht zwingend den Browser, den wir sehen, sondern wirklich den Unterbau, dann lass uns doch, wenn wir das für alle Plattformen haben, die wichtig sind, für Linux, für macOS, für VC20, für Windows, wenn wir das haben und wir benutzen nur diese Technologien, dann können wir doch damit auch grafisch reichhaltige Applikationen bauen. Im Grunde genommen ist das gar nicht so wahnsinnig weit weg von diesen HTA-Dateien.
Naja, im Grunde genommen wiederholt sich die Geschichte hier schon zum x-ten Mal. Wir hatten ja HTML5, wenn du Synology-Produkte hast, die haben auch eine grafische Oberfläche webbasiert, die basiert aber nicht auf Electron, sondern eben auf HTML5-Standards. Aber da bin ich wirklich nicht Experte, vielleicht rede ich jetzt auch gerade Quatsch. Aber und dann guck dir die Thin-Clients an, da war es halt eine proprietäre Software, aber auch da hat man nur gespiegelt letzten Endes. Und das Interessante dabei finde ich einfach, es setzt sich so wie bei dem Videorekorder nicht bei VHS und Video 2000 das technisch Beste durch, sondern das Verbreitetste. So, und ja, und das ist ja nun so. Letzten Endes, guck dir mal an, was Microsoft versucht hat, um das selber umzusetzen mit ihren eigenen Technologien. Das hat sich aber nicht genügend verbreitet. Und heute landet man bei Electron bei, oh Wunder, JavaScript. Das ist ja TypeScript, ist JavaScript. Das ist das, was immer schon auf Webseiten in clientseitigem Skript gelaufen ist. Und das finde ich halt so faszinierend daran, denn letzten Endes, guck dir ja zum Beispiel .NET Core an, .NET Core könnte genau dasselbe sein, das könnte auch eine, und vielleicht wird es das auch nochmal irgendwann, das könnte eine die Standard-Cross-Plattform Entwicklungsbasis sein für Anwendungssoftware. Im Moment ist es das nicht, weil eben leider die grafischen Oberflächen nicht Cross-Plattform-kompatibel sind im .NET Framework Core. Meine riesengroße Hoffnung wäre ja, dass Microsoft diesen Schritt geht. Das wäre ja unglaublich, wenn man dieses Potenzial, es gibt ja so viele Microsoft-affine Leute, die tiefe C-Sharp-Kenntnisse haben oder auch die PowerShell-Leute, die C-Sharp-ähnliche Kenntnisse haben, die werden plötzlich von einem Moment auf den anderen wertvolle Entwickler für Cross-Plattform-Anwendungen mit GUI. Aber ob das passiert, weiß ich nicht. Und ob nicht bis dahin TypeScript das übernimmt, weiß ich auch nicht. Das bringt uns nämlich automatisch zur Zukunft von PowerShell. Denn PowerShell sollte ja ursprünglich mal im Microsoft-Umfeld die Universalsprache sein, was aber dann leider daran scheiterte, dass eben viele Produktgruppen sich nicht so wirklich für PowerShell erwerben konnten. Andererseits aber durch das Cross-Plattform wiederum sehr viele heute Leute aus dem Linux-Umfeld Module schreiben, die ich als Windows-Anwender wieder benutzen kann.
Lass mich kurz eben diesen einen Gedanken nochmal aufgreifen, dass er nicht verloren geht. Was ich sagen wollte ist, diese Cross-Plattform-Entwicklung hat ja über die Jahre immer daran gekrankt, das sehen wir ja bei Java-Applikationen zum Beispiel, dass viele Leute sagen, ich versuche das jetzt wertneutral auszudrücken, das sieht dann halt auf allen Plattformen gleich bescheiden aus.
Ja.
So, das ist immer das Problem gewesen. So, und jetzt eben diese Idee, die mit Electron verwirklicht ist, dass man sagt, wir benutzen Browser-Technologie und wenn der Browser denn als Engine uns alles das bietet, dann können wir doch damit eigentlich auch grafische Applikationen bauen. So, und jetzt kommt aus der Ecke, die Leute, die sich das ausgedacht haben, kommen jetzt Applikationen, zum Beispiel der Atom-Editor. Das ist der Editor aus dem Hause GitHub. GitHub wiederum eine Webplattform, unabhängiges Unternehmen, die Softwareverwaltungstechnologie von Linus Torvalds aufgreifen, Git, und daraus einen Service bauen, für den Anwender eine Website, die mehr und mehr kann, als Git eigentlich vorsieht. Ich gebe nur ein Beispiel. Markdown ist ganz maßgeblich populär geworden durch GitHub. Haben die nicht erfunden. Aber sie haben es populär gemacht, weil man auf einmal entdeckt hat, boah, man kann so viel machen in der Kombination dieser Techniken. Wir haben Git im Hintergrund als Softwareverwaltung. Mhm. Wir benutzen Markdown, um sehr vereinfacht Webseiten zu schreiben. Das alles bündeln wir zu Technologien und die haben dann einen Editor rausgebracht, der hieß Atom. So, der Witz ist, zu dem Zeitpunkt war GitHub noch unabhängig und genau vor der Übernahme von GitHub musste sich Microsoft jetzt etwas ausdenken mit dem Editor. Da haben sie sich gedacht, dann machen wir so etwas Ähnliches wie Atom und daraus ist Visual Studio Code entstanden. Mhm. Und was ich jetzt persönlich so aberwitzig finde, deswegen wollte ich das noch ausführen, hätte Microsoft GitHub 2 Jahre vorher gekauft, würden wir heute alle Atom benutzen, oder? Siehst du das anders? Denn die beiden sind technologisch von der Grundidee doch sehr nah beieinander.
Das sind ja auch teilweise die gleichen Leute, die daran arbeiten. Wenn du überlegst, dass zum Beispiel die erste PowerShell-Unterstützung
David
in
Wilson,
VS
ne?
Code von David Wilson gemacht wurde, der ist dann zu GitHub gegangen, um an Atom zu arbeiten. Und dann wurde aber GitHub wieder aufgekauft von Microsoft, sodass er jetzt wieder ein Microsoft-Mitarbeiter ist, ne? Also die Welt ist halt klein, die Konzepte sind beschränkt und die Ideen werden halt einfach nur auf unterschiedliche Weise umgesetzt. Und ich glaube tatsächlich, hier sieht man sehr schön, dass zumindest im Microsoft-affinen Umfeld natürlich VS Code durch den Kanal Microsoft gepusht worden ist und heute da auch nicht mehr wegzudenken. Also ich persönlich muss sagen, auch mittlerweile ist es mir auch fast egal, Atom oder VS Code, solange das ein Produkt ist, was offen ist und erweiterbar. Ne? Und da würde ich eben sagen, die Frage kommt ja oft, warum gibt es jetzt diese Steroids nicht für VS Code oder sowas? Ne? Und einer der Gründe, warum wir das zwar versucht haben, ich auch mit einigen Interessierten mal so Use Cases gebastelt habe, aber der ein Grund dafür ist eben einfach, dass VS Code sehr restriktiv bei der UI ist. Das sorgt dafür, dass es immer schön einfach und aufgeräumt aussieht. Aber die Idee hinter den Easy Steroids war ja nun gerade, PowerShell sehr auch einfach und intuitiv bedienbar zu machen. Und das geht nur über auch grafische Elemente.
Jetzt müssen wir dazu sagen, Microsoft hat also dann mit dem Ende der Windows PowerShell in Version 5 ein neues Zeitalter eingeläutet. Die Windows PowerShell 5 existiert weiter. Sie wird ewig weiter existieren, weil sie Bestandteil von Windows ist und mit jedem neuen Release es nach aktuellem Stand 10 weitere Jahre damit gibt, weil einfach Windows 10 weitere Jahre supported ist. So ist es im Moment. Also zumindest die Long-Term-Releases, die schöner Regelmäßigkeit rauskommen. Damit wird Windows PowerShell ewig weiterleben und damit auch ISE. Und parallel dazu haben wir jetzt eine Applikation, die man installieren muss. Und on top haben wir eine zweite Applikation, die von PowerShell erstmal gar nichts weiß, nämlich Visual Studio Code. Und bei all deiner Begeisterung muss ich natürlich jetzt ein bisschen ketzerisch werden. Jeder, der hier den Kanal schon mal reingehört hat, der weiß, ich bin jetzt weit entfernt, der totale Fan von Visual Studio Code zu sein, sage ich mal ganz vorsichtig. Das, was mich bei der ISE immer begeistert hat, du hast das vorhin auch so angedeutet, die ist sehr responsiv. Und das, die drei Sachen, die sie kann, kann sie sehr gut. Und für die drei Sachen, die mir fehlen, gibt es vielleicht sowas wie die Steroids. Und manche Sachen kann ich mit der ISE einfach nicht machen. Okay, kann ich mitleben. Also ich kann sehr gut damit leben, dass die ISE keine Git-Unterstützung hat, weil dann tippe ich da halt zwei Befehle ein und fertig. In Visual Studio Code ist die Logik völlig anders. Wir haben einen Texteditor, der alles kann, der aber mit einem hohen Preis daherkommt. Nämlich, das Ding ist unfassbar lahmarschig. Weil alle Electron-Framework-Applikationen sind einfach enorm ressourcenlastig. Wenn dein Rechner schnell genug ist, ist das schön und gut. Aber im Grunde ist das eine Monster-Applikation. Ne? Genauso wie ein Google Chrome-Browser eine Monster-Applikation ist. Das ist aber noch nicht der Kern des Problems. Der Kern des Problems sehe ich, damit Visual Studio Code sinnvoll im Kontext der PowerShell funktioniert, brauche ich ein Plugin. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, diese PowerShell-Extension. Und ich sage jetzt mal vorsichtig, damit muss ich eine Applikation installieren, nämlich PowerShell 7. Ich muss eine zweite Applikation installieren, Visual Studio Code, und ich muss in diesen beiden Applikationen eine dritte Erweiterung hinzufügen und konfigurieren, damit die miteinander sprechen. Ich weiß, dass du sehr, sehr, sehr viele Leute im Alltag triffst, die einfach in den Firmen den Job machen. Ist es böse zu sagen, das ist ein Problem im Alltag?
Also erstmal finde ich es ganz lustig, wie wir uns hier wie bei den alten Herren in der Muppet-Show sozusagen die Bälle hin und her schmeißen. Und ich will auch gar nicht immer nur der Advokat der Microsoft-Seite sein. Aber ich bin halt
Lass
ein
dich aus.
technisch leicht zu begeisternder Mensch, sagen wir es mal so. Und zunächst mal ist es für mich jetzt so, wenn wir jetzt so argumentieren, könnte man auch argumentieren, was für einen Speicherhunger wir heute so bereit will ich hergeben, wenn man mal zu den Zeiten der VC20 mit 3,5 Kilobyte zurückgeht. Auf vielen Rechnern ist es heute völlig egal, ob du 20 Applikationen übereinander stapelst und ob die 10 Gigabyte Speicher brauchen. Ich übertreibe jetzt. Also für mich wäre maßgeblich, ob das Tool auf meiner Infrastruktur responsive ist oder nicht. Und da muss ich sagen, auf den Systemen, die ich hier so einsetze oder bei Kunden sehe, da ist ironischerweise, obwohl du ja völlig recht hast, das ist ein schiefer Turm von Pisa sozusagen, aber trotzdem ist der dort extrem schnell. Der lädt innerhalb von einer Sekunde und wenn es denn funktioniert, funktioniert es wirklich schnell. Nichtsdestotrotz, gerade weil ich eben technisch begeistert bin und nicht ideologisch, würde ich immer auch sagen, du hast so fast von recht, wenn ich eben Windows PowerShell benutze, und die meisten Unternehmen tun das ja auch noch, weil es Sinn macht, dann spricht überhaupt nichts dagegen, auch den ISE-Editor zu benutzen, um die Skripte zu schreiben, wenn man kein Git braucht und das nicht grafisch sehen möchte. Problematisch bei VS Code finde ich in der Tat, dass es sehr undurchsichtig wird, was da eigentlich alles passiert, ne? Und wenn es denn nicht funktioniert, dann hast du manchmal eine Blackbox vor dir, wo du nicht wirklich weißt, warum. Und man muss auch sagen, ein schöner Vorteil von Windows PowerShell ist ja, dass es im Moment mit wenig Aufmerksamkeit bedacht wird von Microsoft. Das heißt, da hat man seine Ruhe. Da kommt nicht jede Woche ein neues Update durch die Tube, sondern das Ding bleibt, wie es ist, und es funktioniert halt. Bei PowerShell 7 und auch VS Code und den Erweiterungen, da kommen die Updates im Sekundentakt gefühlt. Und wenn die nicht alle zueinander passen, kann man da eben auch mal Schwierigkeiten haben. Aber das würde ich wirklich vom individuellen Erfahrungshorizont jedes Einzelnen abhängig machen. Für manche funktioniert das super toll und andere, wie du zum Beispiel, sind völlig frustriert, und ich manchmal auch, wenn es bei mir nicht geht. Trotzdem nutze ich es, ne? Ich nutze es in Kombination. Für mich ist es vor allen Dingen dann interessant, wenn ich erstens A, gezielt PowerShell 7 Code schreiben will, weil das geht eben in der ISE nicht. Oder B, wenn ich tatsächlich mit Multisprachenprojekten zu tun habe, wo ich dann in einem Projekt auch mal JSON-MD und andere Filesysteme zusammen oder Dateisysteme zusammenfügen muss. In allen reinen PowerShell-Anwendungen nehme ich meine ISE.
Ich muss ja hier den Advocatus Diabolus
Ja, ist
spielen.
klar.
Deswegen muss ich nochmal sagen, Einspruch, euer Ehren, weil du gerade sagtest, der Ressourcenhunger. Ich frage mal provokant. Ich glaube, du ahnst, worauf die Frage hinausläuft. Wenn ich dir 10 Kunden von dir bringe, ganz normale Menschen, keine PowerShell-Enthusiasten, sondern die komplette Bandbreite vom Einsteiger bis zum Profi. Und diese 10 Menschen legen im Alltag einen Benutzer an im Active Directory. Auf welcher Maschine tun die das? Auf welchem Betriebssystem? Weißt du, worauf ich
Also,
hinaus will? Ich gebe dir meine Antwort. Von meinen 10 Kunden macht das mehr als die Hälfte auf einem Domain-Controller.
ach so, okay, jetzt
Darauf will
verstehe
ich
ich. Ja,
hinaus.
ja,
Also,
ja.
worauf ich hinaus will, ist, das Erste, was ich den Leuten immer sage, und ich bin mir sicher, jeder von uns erzählt das den lieben langen Tag. Leute, Skriptentwicklung findet bitte auf euren Windows 10 Maschinen statt, und das Ganze machen wir dann schön remote. Und dann ist es im Grunde genommen auch egal, wenn du einen macOS-Rechner hast, dann kannst du auch Computer im Active Directory anlegen und Benutzer. Aber die Leute im Alltag, mir begegnet das immer wieder, arbeiten halt extrem stark mit Remote Desktop, sind dann auf irgendwelchen Servern, sind im schlimmsten aller Fälle auf Domain Controller. Ich treffe ganz oft Leute, die das immer nicht glauben, und ich sage immer, ihr habt ein Problem, ihr fahrt nicht zu euren Kunden. Also im
Nee,
Alltag
das stimmt, da hast du völlig recht,
ist
das
das
ist so,
einfach
das.
verbreitet.
Ja,
Und
das ist
dann ist es
verbreitet.
tatsächlich ein Problem, dass man erstmal 3 Applikationen installieren muss, wenn doch da eine ISE bereits vorhanden ist, ne?
Wobei, da würde ich einen Schritt weitergehen und sagen, also wenn das denn für die Leute funktioniert, bitte sollen sie so viel übereinander stapeln, wie sie wollen. Aber das übereinander stapeln hat aus meiner Sicht noch dieses andere Problem, was wir vielleicht dann in dem nächsten Talk über Open Source mal besprechen sollten. Open Source ist eben grundsätzlich sehr verletzlich für eingeschleuste Malware. Weil wenn irgendwo eine Open Source Software, die besteht ja wiederum aus 10.000 Komponenten und die wiederum aus Komponenten, alles ist von irgendwelchen anderen Ownerships abhängig. Wenn da irgendjemand mal die Ownership übernimmt, und dann, das ist ja mehrfach schon passiert, und dann wird das Produkt so weiter gepflegt, dass man dort ein kleines Backtürchen einbaut, dann ist das in 0, nichts auf allen Systemen. Das ist eben bei allen Vorteilen des Open Source der Nachteil, dass man niemanden hat, den man da groß haftbar machen kann, und dass man das auch bei aller Open Source Quelloffenheit ja nie im Alltag wirklich reviewed. Das geht ja gar nicht, das ändert sich ja viel zu schnell.
Ich möchte dem jetzt weder zustimmen noch widersprechen. Ich will nur eins ergänzen. PowerShell Gallery ist in dem Kontext ein gutes Stichwort. Da findet sich genau diese Problematik im Alltag. Ich habe gar kein negatives Bild, so wie du es gerade beschrieben hast, dass da jetzt wirklich Malware drin ist. Aber Fakt ist, dass es dann in den Firmen eben ganz oft Restriktionen gibt, die es gar nicht erlauben, irgendwas nachzuinstallieren. Und das scheitert dann im Zweifel schon an irgendwelchen simplen Sachen, dass man einfach mal ein Modul aus der Gallery braucht. Und
Okay,
das
aber
ist.
da sind wir ja genau an der Punkt. Also das eine ist die, sagen wir mal, die Bedrohung, dass zum Beispiel bei unbekannter Software nicht kontrolliert werden kann, was da eigentlich jetzt gerade in dein Unternehmen hineinfließt. Und das andere ist der Mechanismus, mit der Bedrohung umzugehen. Also es ist vollkommen okay, dass Unternehmen die Software restriktiv handhaben, ne? Das finde ich, ist tatsächlich ein legitimer Weg, wie man damit umgehen muss unter Umständen. Und insofern, was die Gallery anbelangt, Sehe ich das vielleicht noch ein bisschen anders. Das ist für mich jetzt nicht so ganz, sagen wir mal, gefährlich, wie wenn man jetzt unbekannte Software tatsächlich als Tool einsetzt. Aber sind das die logischen Konsequenzen? Mit denen müssen wir leben. Und das ist auch tatsächlich ein Grund, warum die Frage ja sein wird, wie man eigentlich PowerShell 7 mal deployen will. Das muss man sich eben überlegen. Was ist der Weg, wenn ich
Genau.
das tatsächlich haben möchte?
Genau, ich wollte damit nur sagen, dass wenn es schon auf so einer unterschwelligen Ebene eben so diesen Generalverdacht gibt, naja, das ist kein maintainter Code, das ist nicht offiziell, bla bla bla, dann kann man sich vorstellen, wie sehr das ein Problem ist. Ich würde aber gerne zu der Engine Visual Studio Code kommen, weil ich habe die einmalige Gelegenheit, jemand hier zu befragen, der da mehr vergessen hat, als ich jemals wahrscheinlich wissen werde. Visual Studio Code ist ein bisschen geswissenlastig aufgrund des Electron Frameworks. Okay, damit kann man leben, wenn denn der Programmcode sauber ist. Ich habe jahrelang so ein bisschen mich schwer getan mit Visual Studio Code und habe dem Unrecht getan, dem Editor. Das muss ich jetzt hier offen gestehen, denn es ist eigentlich nicht Visual Studio Code, was das große Problem ist. In letzter Zeit ist mir immer deutlicher geworden, es ist eigentlich diese verfluchte PowerShell Extension.
Editor
Die
Services.
ist halt einfach extrem buggy. Tue ich dem Unrecht? Wie siehst du das mit diesem Aufbau, mit Language Server und so weiter? Wie gestaltet sich das für dich? Wo müssen Sie danach bessern und wo ist vielleicht Hoffnung in Sicht?
Also zunächst mal muss man ja ganz klar festhalten, VS Code ist eben nur ein reiner Editor, sowas wie Notepad ⁇ aufgebohrt, wenn du so willst. Das ist keine Entwicklungsumgebung, sie hat keinerlei Sprachhosts. Und um dort also wie in der ISE PowerShell ausführen und testen und debuggen zu können, muss man sich einen Trick einfallen lassen. Und da muss ich als technischer Fetischist wieder sagen, finde ich es schon enorm, was die da überhaupt geschafft haben. Denn eigentlich habe ich das Gefühl, sind die Entwickler von diesen Editor Services, also von der PowerShell-Erweiterung, in der ähnlichen Position, wie ich war, als ich die ISE Steroids entwickelt habe. Die müssen da die ständig und kontinuierlich hacken gegen den Strom, weil das, was sie machen wollen, nicht vorgesehen ist. Und sie haben das gelöst, indem sie im Grunde genommen ein Modul hergestellt haben, was dann in diese PowerShell-Session eingeladen wird. Dann wird eine PowerShell-Exe oder PWSH-Exe, je nachdem, mit welcher PowerShell man da arbeitet, im Hintergrund unsichtbar gestartet. Und die Konsole, in der man da interaktiv arbeitet, ist ja nichts weiter. Das ist auch wieder so ein ganz wildes, Tool, was sie da einsetzen. Da wird in Echtzeit der Konsoleninhalt hin und her gespiegelt. Mehr passiert da nicht. Und, das ist der Grund auch, warum, man praktisch manchmal an jedem dritten ungeraden Tag, da interaktiv auch mit den Programmen arbeiten kann, weil dann das Spiegeln klappt.
Wie siehst du das mit der integrierten Konsole? Weil das, denke ich, spielt da ja mit rein, ne? Man hat ja dort auch die Wahl zwischen der integrierten Konsole oder einfach einer Standardkonsole. Wie sind da deine
Also
Erfahrungen, deine Vorlieben vielleicht?
ich setze nur die integrierte Konsole ein, muss ich sagen. Ich habe aber die funktioniert für mich auch. Ich habe da keine IntelliSense drin. Das ist aber eben der Natur geschuldet, wie das eingespiegelt wird. Aber man hat ja Tab-Vervollständigung. Bei mir, wenn es funktioniert, funktioniert es erstaunlich gut. Aber ich möchte nicht mit den Entwicklern tauschen. Und ich frage mich auch, ob nicht vielleicht tatsächlich auch diese Bürde, die diese Entwickler übernommen haben, für die hohe Fluktuation verantwortlich ist. Denn da ist ja doch recht viel Wechsel. Das ist schon, da hat man schon eine Hausnummer am Hacken. Wenn man das im produktiven Umfeld mit dem Druck, der dahinter steckt, stabil zum Laufen kriegen soll, dazu hat man zu viele drehende Schrauben, die man selber aber nicht kontrolliert.
Ich finde das ganz erstaunlich, weil ich halt sag mal, in unserem Umfeld, weil ich meckere hier zwar, aber jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, ich bin halt ein beinharter Fan von PowerShell, genau von den Sachen, die du genannt hast, die schön sind, diese Grundideen. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich jetzt mit jeder Entwicklung gleich glücklich bin. Und in dem Fall ist es so, in unserem Umfeld, wo die Leute, wo wir viel mit Kontakt mit extremen PowerShell-affinen Profis haben, da sind die meisten Leute super, super, super glücklich und rennen mit leuchtenden Augen durch die Gegend. Und dann gibt es so nach meiner Wahrnehmung so eine schweigende Mehrheit, die sich einfach super schwer tun, weil sie sich nicht erklären können, warum ist das alles so undurchsichtig? Die Tastenkombinationen sind alle so wirre. Naja, klar, ich meine, die Entwickler hatten nicht Windows als Betriebssystem, als Template, ne? Als Vorlage. Daran erklären sich dann so Sachen wie Steuerung, Komma. Für einen Windows-Admin fühlt sich das oft ungewöhnlich an. Dann hat man immer diese schleichenden Fehler. Oft hängen Dinge, so Basisfunktionen, die in der ISE völlig responsiv sind, wie IntelliSense, funktionieren nicht vernünftig. Aber die Leute sprechen das natürlich nicht so laut aus. Diejenigen, die man hört und in sozialen Medien, sind immer die Enthusiasten. Ist das
unfair? Ja, gut, das ist, sagen wir es mal so, also es ist richtig, das kann ich nur bestätigen aus der eigenen Erfahrung heraus, dass man viel, viel häufiger als in der ISE komische Dinge erlebt. Ich habe auch andere Dinge schon erlebt in den VS Code, die äußerst sonderbar waren in der Ausgabe und so weiter. Aber ich habe auch sehr viele positive Dinge da drin erlebt. Und deswegen würde ich es wirklich wie mit den Tools handhaben. Man muss halt immer bereit sein, die VS Code-Geschichte mal zuzumachen und zu sagen, so für diese spezielle Sache, was ich da jetzt vorhabe, nehme ich jetzt die ISE. Weil das scheint da irgendwie was gerade auszulösen. Es ist, glaube ich, einfach diesen sehr engen Innovationszyklen geschuldet, mit den sehr, sehr in enger Folge stattfindenden Updates, dass man da nicht diese gewohnte, von früher gewohnte, sagen wir mal, ausführliche Testungen hat, wie wir das von der damaligen proprietären Legacy-Windows-Zeit her kennen. Aber ich glaube nicht, dass wir in relativ kurzer Zeit eine VS Code-Anwendung mit Pauschalintegration sehen werden, die so zuverlässig ist, wie wir uns das jetzt vielleicht wünschen, weil die Technik das nicht hergibt. Also wenn du mit einer externen PowerShell handhaben musst und die alles für dich sozusagen an Informationen bereitstellt, hast du immer Latenzen drin und musst immer warten auf andere Prozesse. Das Beste wäre aus meiner Sicht, wären eigentlich zwei Dinge, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen dürfte und ich wäre König der Welt, dann würde ich einmal sagen, nein, neben ganz vielen anderen Dingen natürlich Weltfrieden und so. Aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, man hätte die PowerShell 7 und auch 6 schon nicht künstlich auf das .NET Framework Core verkürzen dürfen, sondern man hätte die Codebase von vornherein auch auf den normalen .NET Framework kompilieren lassen und sozusagen nicht diese künstliche Trennung schaffen müssen zwischen Windows PowerShell und PowerShell. Dann hätten wir nämlich heute eine PowerShell 7, die die PowerShell 5.1 schon längst hinter sich gelassen hätte. Das wäre der erste Punkt. Und das zweite wäre gewesen, mein Wunsch wäre gewesen, dass man für die PowerShell eine Nachfolge der ISE programmiert hätte. Gerne Cross-Plattform, aber bitte ein dezidiertes Entwicklungssystem, was dann zwar die Nachteile gehabt hätte, dass es nicht so wahnsinnig viele andere Sprachen gesprochen hätte, aber wenigstens direkt mit dem Host hätte interagieren können.
Ja, Visual Studio Code sollte man vielleicht nochmal erwähnen, nach den eigenen Statistiken, wenn man die denn glauben will, da ist PowerShell nicht ganz weit oben, sondern am beliebtesten scheint sie zu sein im Python-Bereich und ich glaube JavaScript und CoKG, also alles, was so ähnlich heißt, TypeScript, da ist das auch sehr, sehr populär. Viele benutzen es auch zum Markdown-Schreiben und vieles andere mehr. Also PowerShell ist nur einer von vielen Playern.
Wobei, wenn PowerShell in der Hitliste jetzt nicht ganz vorne steht, dann darf man nicht vergessen, dass PowerShell grundsätzlich in der Hitliste nicht ganz vorne steht. Also ich denke, es gibt um Magnituden mehr JavaScript-Benutzer als PowerShell-Benutzer natürlich.
Ja, ich denke, zum Schluss werden wir noch ein kurzes Wort über Python verlieren müssen, weil ich denke, dass da müssen wir gleich nochmal drauf kommen, was sind da die großen Gegenplayer. Lass uns bei Visual Studio Code nochmal eine, ich breche jetzt mal eine Lanze, ich durchbreche mal mein negatives Reden und sage, es ist nicht alles schlecht. Es gibt eine Sache, die mich vom Prinzip her völlig fasziniert. Man kann ja in Visual Studio Code eben auch die Cloud Shell einbinden. Und das hat mich eine Zeit lang wirklich sehr fasziniert. Dazu muss man jetzt ganz kurz sagen, was ist das, was meine ich damit? Du hast grundsätzlich die Idee, dass du im Azure Portal auf der Webseite einfach mit Web-Technologien im Browser eine Shell öffnen kannst. Das kann auch eine Bash sein, das kann eine PowerShell sein. Das nennt sich Cloud Shell und ist im Hintergrund implementiert über ein Linux-Betriebssystem, auf dem PowerShell Core läuft, PowerShell 7, wie wir heute sagen. Das Ganze ist als Container implementiert, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist, wenn du dich einmal angemeldet hast im Azure Portal, hast du da so eine Art virtuelle Maschine, einen Container halt. Der ist für dich persistent, denn Teile dieses Containers werden zwar immer wieder aktualisiert, das ist Sinn und Zweck dieser Containertechnik, dadurch sind die Werkzeuge immer auf dem neuesten Stand, aber du bindest einen für dich persistenten Speicher ein, so eine Art Home-Laufwerk und kannst dann deine Skripte ablegen. Völlig genial, du musst so gut wie nichts mehr installieren, weil da ist alles schon da, was du willst, da ist Git drin, da sind die Azure-Erweiterungen drin, da ist alles Mögliche drin. Das Ganze kann man, ich weiß nicht, ob du das schon mal benutzt hast, das Ganze kann man transparent einbinden. Das heißt, in Visual Studio Code, wenn du da ein, zwei Plugins noch hinzufügst, hast du dann unten nicht die übliche Konsole, sondern du hast wirklich diese Cloud Shell, kannst dann einfach, wie das sich gehört, mit F8 deine Befehle ausführen und das ist genial. Und es ist völlig egal, an welchem Rechner du sitzt, eigentlich arbeitest du immer remote. Das ist fantastisch und das wäre mit der ISE so in der Form nicht annähernd denkbar. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Wermutstropfen. Wenn du mich jetzt fragst, ja Thorsten, benutze das denn im Alltag? Dann muss ich dir leider antworten, ja, das habe ich eine Zeit lang versucht. Das Problem ist, das ist einfach zu langsam. Du bekommst im Alltag einfach die Krise, weil durch diese Remote Execution einfach Sachen sich verzögern. Und dann muss man natürlich auch der Wahrheit die Ehre geben. In diesem Linux-Container funktionieren halt viele Werkzeuge nicht, die einfach für PowerShell Core, also für PowerShell 6.7 noch nicht freigegeben sind. Und am Ende ist das dann wieder so eine vertane Chance.
Das stimmt. Ich würde, darf ich da gerade mal einhaken, ganz kurz, weil das wäre für mich nämlich so ein Punkt, dass ich sagen würde, du hast völlig recht, das ist auch relativ noch jung alles, was du da beschreibst. Und vielleicht braucht es noch 2-3 Jahre, bis es besser wird. Ich denke nur, stell dir eine Welt vor, in dem das Windows PowerShell-Team nicht diese Entscheidung getroffen hätte und wir hätten heute keine PowerShell 7, wären nicht Open Source und Cross-Plattform gegangen, dann hätten wir vielleicht noch eine, sagen wir mal, vereinigtere Community. Aber das Ende der Windows PowerShell und PowerShell damit gesamt wäre eingeläutet, glaube ich. Weil das jetzt allein auf dem Windows-Bereich das Ganze dauerhaft in den nächsten 20 Jahren so weitergeht, glaube ich eher weniger. Sondern ich glaube, wir werden schon zunehmend immer mehr auch heterogene Umgebungen sehen, Legacy, Remote, On-Premise, gemischt und so weiter. Also ich bin schon froh, dass es in die Richtung geht. Aber ich glaube tatsächlich, überlegt, wie die PowerShell 1 war oder die 2, damit würde man heute auch nicht mehr arbeiten wollen, so schrecklich wie das war. Aber es waren die richtigen Wege, die sie eingeschlagen haben. Ich weiß nicht, ob wir Glück haben werden. Stimme dir aber zu, im Augenblick sollte man neue Dinge einfach mal ein bisschen Zeit geben, bevor man zu sehr drauf springt.
Mir fallen 1000 Sachen ein bei dem, was du beschreibst, aber mit Blick auf die Uhr halte ich mich jetzt ein bisschen zurück, weil dann machen wir ganz neue Themen auf.
Ja,
ich würde gerne jetzt zu der Frage, die du schon selber in den Raum gestellt hast, kommen. Wenn doch Visual Studio Code so offen ist und diesen Plugin-Mechanismus ja geradezu einfordert, du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, dass es schwierig ist mit den Stereoids. Ist da nicht doch ein Markt, vielleicht für die Zukunft, kommt von
Ach, Tobias Markt etwas, ist da mit sicher.
Wo, was die Welt noch braucht?
Also ein Markt ist da mit Sicherheit. Und man sieht das ja auch, Adam Disco hat ja seine PowerShell-Tools da auch positioniert und arbeitet da auch heftig dran und so weiter. Da ich aber, wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, ich bin eher technikgetrieben und nicht Marketing oder auch Revenue getrieben, ich habe mich nun über viele Jahre mit der C-Sharp-Sprache, .NET Framework und so weiter so weit auseinandergesetzt, dass ich natürlich 1000 Ideen hätte, was man da alles reinbauen könnte. Aber Microsoft hat hier einen so starken Paradigmenwechsel vorgenommen, mit dem man eben nicht nur vom .NET Framework weggegangen ist, zu meinetwegen Core, sondern indem man ja auch bei den Editoren weggegangen ist, ganz von den Sprachen hin zu TypeScript und JavaScript. Dass wenn ich jetzt meine Ideen, die ich habe, zweifellos, wenn ich die jetzt umsetzen wollte, wäre der Aufwand für mich, überhaupt erstmal handlungsfähig zu werden, so riesengroß, dass ich einfach dazu wenig Bock habe. Das ist das Problem.
Das führt mich zu einer angrenzenden Frage und ich stelle die mal ganz provokant. Mal angenommen, ich finde Visual Studio Code und diese ganze Entwicklung für mich einfach absolut nicht passend. Ich bin vielleicht jemand, der sagt, das ist alles schön plattformübergreifend, aber mir geht es jetzt erstmal um die PowerShell in ihrem angestammten Gelände, also unter Windows. Ich bin nicht glücklich mit Visual Studio Code. Wie wäre es denn mit einem nativen Werkzeug, einer Konsole, einem alternativen Editor, der dann vielleicht doch noch mal eine Lücke füllt? Ich weiß, damit du weißt, worauf ich hinaus will, ich weiß, du hast ja mal an so Prototypen gearbeitet. Ist das einfach nur Spielerei oder gibt es da vielleicht dann doch noch Produktideen, vielleicht auch, die jemand anders hatte. Also gibt es Alternativen aus deiner Sicht zu Visual Studio Code? Also
das, was du ansprichst, das ist ja dieses PowerShell One-Tool mal gewesen, was ich als Nachfolger von ISE Steroids und der ISE gesehen habe, zu der damaligen Zeit, wo ich ein Jahr lang dran Vollzeit entwickelt habe, mit viel Enthusiasmus. Und da ist ja auch aus meiner Sicht, ich hört sich jetzt gleich komisch an, aber ich sage es einfach so, wie ich es fühle, ein wirklich genialer grafischer Editor drin entstanden, der deutlich noch über dem ist, was Visual Studio in seinem WPF-Designer machen kann. Der bietet auch alle Möglichkeiten, dass man das direkt auf, ganz viele Möglichkeiten, auch ganz viele Dinge, die neu sind, dass man eben auch die PowerShell-Sitzung abkoppeln kann von den Skript-Sitzungen und vieles mehr. Allerdings Als ich dann gesehen habe, ja, es geht, war ja schon mal der erste Drang befriedigt. Der nächste Drang ist jetzt, wäre gewesen, das Ganze produktionsready zu machen. Und das ist ein sehr, sehr langer Weg. Das muss man sich genau überlegen, ob man das machen will. Also sehr viel Aufwand. Das Problem ist eben einfach, ich glaube, du hast es ja mehrfach so als Advocatus Diaboli gesagt, ich bin jetzt mehrfach abgesägt worden, einfach nicht aus böser Absicht, sondern weil es eben als Einzelkämpfer längere Zeit braucht, bis man so ein Produkt dann fertig hat. Und ich habe für mich persönlich einfach die Entscheidung getroffen, dass die Innovationszyklen heutzutage zu kurz sind, um als Kleinunternehmen solche Dinge zur Marktreife zu bringen, weil die Wahrscheinlichkeit doch sehr, sehr groß ist, dass, wenn man es dann geschafft hat, die Zeit, die das Produkt dann am Markt verbringen kann, viel zu kurz ist.
Ich sage das
Und
stellvertretend für alle Hörenden. Das ist sehr bedauerlich, Tobias. Also ich frage noch mal nach. Man kann dieses Tool nicht kaufen oder bekommen.
nein, bekommen kann man schon. Aber kaufen kann man es nicht, weil es eben leider nicht in einem Zustand ist, wo ich es guten Gewissens verkaufen könnte und weil ich mich auch nicht jetzt als Dauersupport-Leitung bereitstellen möchte, wenn es da nicht so
Das
funktioniert.
verstehe ich.
Ich sage mal so. Ich habe festgestellt, du hast vorhin mal auf unser Alter abgezielt, dass, wenn man mal davon ausgeht, wie alt Präsident Trump ist und wie er in unserer Sicht erscheint in diesem Alter, und wenn man dann auch realisiert, dass man selber ja von diesem Alter auch nicht mehr ganz so weit entfernt ist, und dann kommt auch so ein kleines bisschen das Gefühl dazu, dass man vielleicht ja noch mal ein paar andere Dinge auch tun muss. Und eine Sache, die ich jetzt während der aktuellen Zeit, wo man ja nicht so besonders viel draußen tun kann, gemacht habe, ist einen Jagdschein zu machen. Und das war ein Erlebnis, was mir wirklich viel
Jetzt kriegst du
gebracht
einen
hat.
Shitstorm.
Ja, wobei, das ist die Frage, wie man das sieht, ne? Ich weiß
Das
ja
hättest
gar
du
nicht mehr,
jetzt
ob
nicht
ich.
sagen dürfen.
Doch, weil ich weiß nämlich ja gar nicht mehr, ob ich jemals jagen gehen werde. Aber ich finde, das, was da gelehrt wird, die Ökologie, die Tiere, die Zusammenhänge, die dahinter stehen, was ich gelernt habe, dass ich als Stadtmensch mittlerweile jeden Baum unterscheiden kann, weiß, was das ist, ne? Oder auch welche Anpflanzungen man vielleicht vornehmen kann, um welchen Tierarten Lebensräume zu liefern. Also da ist ganz viel eben auch völlig Unverfängliches dabei, was man lernt, was ich auch in der Schule praktisch plazitieren würde. War für mich aber auch ein guter Kontrapunkt, weil es so wahnsinnig unvirtuell ist, so wahnsinnig unaufgeregt, so wahnsinnig unideologisch, weil es immer genordet ist, sozusagen sofort am Feedback der Natur. Ne? Wenn du was richtig machst, siehst du, dass es richtig ist, und wenn du was falsch machst, ebenfalls. Das ist also ein bisschen der menschlichen Bewertung aus der Hand genommen. Und das fand ich sehr, sehr interessant für mich. Und wenn ich jetzt tatsächlich so ein Tool bis zu Ende entwickeln würde, dann weiß ich, die nächsten 3, 4 Jahre wäre dann wiederum privat nichts mehr zu machen.
Ja, sehr bedauerlich, aber mal schauen. Mal schauen, was kommt. Der Vollständigkeit halber muss ich fragen, siehst du irgendein anderes? Es gibt ja durchaus ein paar Exoten. Siehst du irgendeinen anderen Editor, den man sich durchaus mal anschauen sollte? Ich glaube, es ist auch Adam Driscoll, da kann ich jetzt falsch sein. Hat der nicht dieses PS-Pad oder wie das heißt? Also auf jeden Fall, es gibt
Ja,
Editoren.
sagen wir es mal so, ich will da nichts Falsches sagen, und ich weiß, dass Adam ein hervorragender Programmierer ist, aber VS Code und PowerShell 6 haben unter dem gleichen Problem gelitten. Als die nämlich rausgekommen sind, waren die einfach noch nicht so weit. Und das hat sehr viele Leute abgeschreckt, und dann brauchte es erst lange Zeit, bis man dann mal wieder zurückkam und vorsichtig nachgeschaut hat. Und heute sind diese Produkte eben viel besser. Als ich nachgeschaut habe, waren diese beiden Produkte, wären sie für mich keine Empfehlung gewesen. Aber vielleicht haben sie sich mittlerweile ja deutlich weiterentwickelt.
Also wenn jemand noch ein paar Ideen hat für Tools, die unterm Radar laufen, eben, du hast es mehrfach gesagt, es ist halt schwierig, einen Markt zu finden und sei es, also selbst wenn man Dinge verschenkt, ne, es geht jetzt gar nicht nur um den kommerziellen Aspekt, aber es ist halt schwer, eine Verbreitung zu finden, wenn vom Hersteller einfach schon wertvolle Werkzeuge dabei sind, vollkommen klar. Ich sage immer, ich benutze VI, weil das bei jedem Betriebssystem irgendwie dabei ist, was Unix ähnlich ist. Und mit der Zeit gewöhnt man sich an alles. Deswegen benutze ich auch Notepad. Und in dem Sinne ist selbst Notepad für viele Leute ein Mittel, um Skripte zu editieren. Auch wenn das
Ja, das
nicht der
stimmt.
allerletzte Editor ist, ne?
Und
Deswegen
man
heißt
muss
er
ja
ja auch
ehrlicherweise auch
Notepad.
mal so sagen, es ist ja auch in jedem von uns drin. Ne? Auch ich scheue mich davor, obwohl ich es dann natürlich auch tue, aber ich scheue mich trotzdem erstmal davor, wenn ich irgendwo eine gute Software kaufen muss. Und nicht unbedingt, weil ich dafür Geld ausgeben muss, sondern wegen des lästigen Vorgangs, dort dann Lizenzen erstmal erwerben zu müssen. Und das ist ja im Unternehmen nochmal eine Spur schlimmer, wenn man da erstmal den Antrag durchbringen muss und so weiter. Das alleine schon macht es ja schwierig. Ne? Und deswegen sind ja kostenfreie Angebote so populär. Man zahlt natürlich bei der 30-70-Regel dafür. Wenn eine Software 70% von dem macht, was ich täglich brauche, dann kriegt man die restlichen 30% eben nicht mehr.
Ich würde gerne das letzte Kapitel aufschlagen, den Epilog, und ich kann schon mal ankündigen, ich habe noch einen Bonusteil hinten, aber lass uns zum letzten kommen. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit bis hierhin. Ich darf den Hörenden verraten, Tobias hatte ein bisschen Zweifel, ob man auch nur eine Stunde darüber reden kann. Das haben wir jetzt schon bewiesen. Ne? Also alle Hörer und Hörerinnen werden jetzt sehen, wir plaudern schon ein bisschen länger, aber wir wollen ja auch ein bisschen abschweifen. Es ist ja der Sinn der Sache. Das letzte Kapitel soll sein, es sind ja immer alles Zirkelbewegungen. Es geht ja immer alles im Kreis. Und was ich jetzt sehe, ist diese Basisidee der PowerShell, dass man weggeht von Hochsprachen und sondern in Windows wieder die Kommandozeile etabliert, aber auf einem Niveau, dass man es jetzt nicht dauernd mit MS-DOS vergleichen möchte. Also wirklich Kommandozeilenwerkzeuge, die sich auch ganz stark anlehnen an die Shell, wie sie groß gemacht wurde von den Unixoiden Betriebssystemen. Diese Idee der Shell feiert ja jetzt, wo wir miteinander sprechen, im Jahr 2021 eine Wiederkehr. Ich ziele ab auf das Windows Terminal. Von jetzt auf gleich ist das ja der neue Liebling in den sozialen Medien und ich reibe mir ein bisschen die Augen. Weil was ist da passiert? Wir haben seit ewig und drei Tagen diese furchtbare Command.exe, die auf diesem furchtbaren Erbe des Conhost basiert. Und dann ist irgendwann einem mal aufgefallen, da sind auch so ein paar Sachen ein bisschen schräg, also Zeichenkodierung, bla bla bla, das geht alles nicht. Bauen wir doch mal was Neues. Haben sie dann versucht, haben festgestellt, ist gar nicht so einfach. Wir brauchen doch wieder Conhost als Basis. Das finde ich ja das eigentlich Aberwitzige, dass der Terminal auch wieder auf Conhost aufbaut, auch wenn gut versteckt. Aber von jetzt auf gleich haben wir den neuen Star in den sozialen Medien. Und das ist so mein, das soll den letzten Teil hier begleiten. Ist es böse, wenn ich sage, die Leute entdecken, in Windows Terminal auf einmal wieder eine befriedigende Arbeit an der Kommandozeile, vielleicht auch, weil eben so ausgereifte Editoren dann auch manchmal einfach verwirrend sind.
Also vielleicht, mein erster Gedanke war, erstmal springen alle auf schicke Oberflächen an. Und das ist auch ein Grund, warum VS Code so gefeiert wird, weil VS Code ist zum Beispiel auch einfach ein viel schickeres Interface als diese. Ne? Das sorgt also schon mal für Unterschiede. Und dieses Terminal, wenn du dann den Hintergrund auf opak stellst, dann sieht das schon recht schick aus. Ich glaube aber auch aus rein praktischen Erwägungen, ich finde Windows Terminal zum Beispiel auch super spitzenmäßig cool, arbeiten wir einfach im Windows-Umfeld viel mehr als früher mit Konsolen und unterschiedlichen Konsolen. Die Cloud Shell gibt es ja auch als Konsole, PowerShell, Windows PowerShell, PowerShell 7 und. Und wenn du die alle in einzelnen Konsolen über dem Bildschirm verteilt hast, das ist nicht schön. Also ist das ein wirklich praktisches, einfach ein praktisches Tool wie ein Wäschetrockner. Ne? Also toll, dass es das Ding gibt. Insofern wundert mich das gar nicht so sehr, dass die Leute da das feiern, denn dieser Bereich wurde insgesamt viel zu lange unterbelichtet und das hätte man schon viel früher machen können. Übrigens auch das, dieses Windows Terminal hatte ich als Prototyp, also ich will jetzt nicht rumspinnen, also ich habe natürlich, doch, ich hatte das als Prototyp schon vor 18 Jahren mal vorgestellt, ein Tab-Multikonsolen-Host basiert auf diesem PowerShell Plus, aber natürlich nicht so schick wie Windows Terminal und das war eben auch nicht unbedingt das alles möglich, was heute dank endlich dieser Initiative möglich ist, dass man die Konsole mal renoviert hat, auch wenn der Conhost noch da ist.
Aus deiner Sicht technisch, kannst du uns zwei, drei Stichworte geben, wo du sagst, das ist der Kern von diesem Windows-Terminal, deswegen ist das geiler, also was weiß ich, WPF, Zeichenkodierung, was spielt da rein, was das so viel besser macht als...
Du, für mich ist es eigentlich nur, also ich persönlich, ich spreche jetzt ganz nur über meinen Use-Case, es ist einfach nur wichtig, dass ich ein Fenster habe, in dem ich verschiedene Konsolen einfangen kann. Damit ich die an einer Stelle habe, damit ich nicht ständig auf irgendwelche Fenster suchen muss, damit ich schnell hin und her schalten muss. Dass das dann auch noch so einen opaken Hintergrund hat, das hilft mir tatsächlich. Weil es sieht nicht nur schick aus, sondern man sieht dann auch mal, wenn im Hintergrund in Outlook eine Mail reintrudelt oder sowas. Ne? Also das ist wirklich ganz primitiv. Man
Ich wollte nur einstreuen, ich finde das auch ganz schick, wenn man zum Beispiel diese ganzen Möglichkeiten mit Farbe und Sonderzeichen und den lustigsten Characters zu arbeiten. Das Problem ist nur, wenn ich dann ein produktives Skript schreibe und das ist auf diese Darstellungsmöglichkeiten angewiesen, dann limitiere ich den Anwendungsfall. Und bei meinen Skripten kommt es immer darauf an, dass die servergestützt irgendwas machen. Und da ist die Ausgabe zwar ganz nett, aber Kompatibilität ist viel wichtiger.
Ja, absolut. Deswegen würde ich auch sagen, das ist alles Schnickschnack. Macht Spaß für das eine oder andere. Diese Overlay-Icons finde ich vielleicht noch nützlich, wenn du sie für eine Admin-Konsole als Warnzeichen irgendwo einblenden möchtest oder so, ne? Aber ansonsten, ich glaube so, das ist wieder so, 80% der Leute werden wahrscheinlich dieses Multikonsolen-Tab-Interface brauchen.
Ja,
Und
das ist
der
auf jeden Fall
Rest.
sehr mächtig. Und wie gesagt, also Zeichenkodierung, dass mal Umlaute funktionieren, ja, ohne irgendwelche lustigen Tricks beim Starten, ja, mit versteckten
Genau.
Konsolen und so weiter, das ist schon, das darf man schon mal erwarten.
Ja, das stimmt.
Das ist gar keine Frage. Ja, ich habe meine Verschwörungserzählung schon geliefert, dass ich denke, dass vieles von der Begeisterung vielleicht auch ein Querlink ist auf den einen oder anderen, der frustriert ist mit Visual Studio Code und dass eben einfach alles, was da manchmal nervt, in dem Windows Terminal auf einmal schick ist. Also Responsivität, ne? Dass man wirklich, man klickt und das ist alles sofort da. Aber auch beim Windows Terminal ist in meinen Augen ein Geburtsfehler, zumindest im Moment. Das ist halt eine Applikation aus dem Store, das ist nicht Teil von Windows.
Ja, wobei, man kann ja einige Tricks anwenden. Ne? Du kannst einmal das AppX-Package ja separat runterladen oder du kannst zum Beispiel auch mit einem einfachen PowerShell-Skript als Admin dir die Dateien rüberkopieren in den eigenen Ordner. Dann hast du daraus eine Mobile-App gemacht. Es geht natürlich alles, aber du hast völlig recht. Ne? Der Store ist nicht unbedingt der ideale Paketmanager. Ne? Es sollte lieber über Scoop laufen oder über Chocolaty oder irgend sowas.
Ja, oder einfach integriert, ne? Also bei einem Terminal denke ich, sowas sollte integriert sein.
In das Betriebssystem, ja.
Ja.
Zumal es ja sowieso Windows-Last,
Genau.
also nicht cross-plattform-kompatibel ist. Das ist
Also
richtig.
bevor jetzt jemand schimpft, im Moment, wir wissen, das ist noch in der Entwicklung. Das muss nicht heute drin sein. Die Frage ist, ist es in 5 Jahren drin? Ne? Das ist.
Wobei man da auch klar sagen muss, der Trend geht ja weg von diesen integrierten Dingen, obwohl du natürlich recht hast, der Kunde, gerade im Corporate-Umfeld, der braucht die Sachen, die drinnen sind, damit man sie nicht approven muss, extra nochmal separat. Ne? Aber klar ist ja auch, das PowerShell-Team hat sich ja mit großer Mühe daraus befreit, weil wenn du erstmal bei Windows drin bist, dann bist du da for life. Ne? Und dann musst du dich an die Update-Zyklen halten, die vorgeben und dann musst du ganz viele Dinge machen. Und das ist erschwert natürlich das Agile Development ganz erheblich.
Aber da treffen natürlich Welten aufeinander und das ist dann auch ein schöner, das macht das Ganze dann auch wieder vollständig, worüber wir die ganze Zeit reden. Es ist halt immer eine Frage der Erwartungshaltung und viele meiner Kunden kaufen Software. Die wollen keine Cloud-Services oder zumindest mal nicht als primäres Medium, warum sie mit Microsoft in Kontakt treten, sondern die kaufen einfach Betriebssysteme und sie wollen Support, der signiert ist vom Hersteller und der sagt hier, das ist unser Code. Und da reicht es eben nicht zu sagen, wir haben hier Zusatztools, die kannst du runterladen, die sind aber nicht maintained. Also wir
Aber da muss
maintainen die
ich
schon,
halt.
aber wir garantieren halt für nichts.
Also da kommen wir natürlich auch wieder in ein ganz neues Thema für eine Diskussion, deswegen werde ich das nur kurz anschneiden. Ich kenne auch deine Kunden nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir erleben ja durchaus in bestimmten Branchen und Bereichen Bubbles, muss man ganz klar sagen. Die sind einfach künstlich so vorgegeben. Ich habe eine eigene Geschichte dazu, auch dass es irgendein, ich nenne nicht das Bundesland und auch nicht den Bereich, aber ein Ministerium, die natürlich sich ihre eigene Welt schaffen können und dort auch jede beliebige Forderung aufstellen können. Nur die Masse ist das nicht. In der Masse werden wir weggehen von diesen Lösungen und da können sich auch noch so viele Leute auf die Hinterbeine stellen. Sie werden es nicht mehr bekommen auf Dauer. Sie müssen sich selber auch ein Stück weit weiterentwickeln. Und deswegen glaube ich, dass da zwar noch viel länger als mancher glauben wird, diese Kundenbasis, diese Forderungen auch stellt und dass da ein guter Markt bestehen würde. Aber Microsoft kümmert sich um sowas, glaube ich, nicht. Also ich spreche nicht für Microsoft, aber ich glaube, das ist einfach doch zu klein und zu speziell und das sollte man auch nicht selber als Standard vielleicht wählen.
Ja, ich missbrauche natürlich diesen amorphen Begriff, meine Kunden immer, ich muss das
Mit
ja gar nicht
dir.
betonen, mir ist das bewusst, aber weil du das ansprichst, das ist natürlich ein Stück weit unfair. Natürlich ist das ein Stück weit eine Metapher. Also ich versuche natürlich immer als Gegengewicht zu der verbreiteten Meinung zu sagen, es gibt einfach eine Riesenmasse an Leuten da draußen, nimm den öffentlichen Dienst, nimm große Industrieunternehmen, nimm den kleinen Krauter um die Ecke. Die haben kein Interesse an Weiterentwicklung, wenn man das mal so ganz böse sieht, sondern die wollen einfach, dass ihr Kassensystem läuft.
Das
Und wenn
stimmt.
das mit Weiterentwicklung besser und billiger läuft, finden die das super. Wenn aber Weiterentwicklung heißt, dass die Kosten und der ganze Aufwand und alles, was dranhängt, immer mehr wird, weil ein Hersteller der Meinung ist, wir machen jetzt Cloud, alles wird besser. Aber für den Kunden ist das nicht fassbar. dann driftet das halt auseinander. Und meine Kunden, die ich eben immer so als Metapher benutze, sind halt Leute, die wollen den Exchange-Server kaufen. Die wollen kein Office 365. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sollen andere beurteilen. Aber es gibt in der breiten Masse eben viele, viele Leute, die diese neue Richtung einfach deshalb mitgehen, du hast es gerade gesagt, weil es nicht anders geht und nicht, weil sie begeistert sind.
Und da würde ich noch zu sagen, es gibt ja keine einfachen Antworten, gerade nicht in der IT. Und deswegen hast du ja auch völlig recht, dass nicht immer das, was Microsoft in seiner vordersten Front als wichtig erachtet, überhaupt die Realität ist von vielen Kunden, die das dann nutzen sollen. Aber man muss auch sagen, fairerweise, so wie ich selber für mich erlebt habe, in den Momenten, wo mir eine Änderung des Weges aufgezwungen wurde, durch einen rapiden Technologiewandel, sagen wir es mal so, dass auch in diesem Fall die Frage ist, und denk nur an die aktuellen, noch nicht mal ansatzweise zu Ende untersuchten Hacking-Attacken in den USA, ob das auch nicht vielleicht notwendig ist, dass man mit einer gewissen Härte Leute zu ihrem Glück zwingt. Denn wenn du eigene Server in der heutigen Zeit betreibst, kannst du das tun, aber du musst ja auch im Klaren darüber sein, was das auch bedeutet an Pflege und Aufwand, um die sicher zu halten. Und da habe ich so meine Zweifel, ob nicht viele Unternehmen da, nicht viele, aber einige Unternehmen da vielleicht das noch gar nicht so richtig erkannt haben, was das bedeutet. Und dass die Cloud-Lösungen nicht immer das perfekte Patentrezept sind, aber doch mit einer Sicherheitslösung und einem Sicherheitsteam aufwarten können, was sich kein Mittelständler selbst on-premise erlauben kann.
Da bin ich absolut bei dir, in der Tat. Und man muss natürlich auch dann dem Kapitalismus dann das Recht einräumen, dass es Microsoft überlassen ist, was sie herstellen. Genauso wie du für dich entscheidest. Ich habe dieses Tool jahrelang gebaut, aber es rechnet sich für mich nicht mehr. Man kann nicht erwarten, dass ein Hersteller jetzt die nächsten 100 Jahre Exchange-Server verkauft. Wenn sie sich anders ausrichten, dann tun sie das. Ne? Klar.
Weil sie aber vielleicht, ich unterstelle natürlich Microsoft auf keinen Fall nicht, dass sie kommerziell ausgerichtet sind, sind sie bestimmt. Aber sie haben bestimmt auch technische Gründe für viele Dinge. Das glaube ich schon. Und die Frage ist eben auch, ob so ein ich kann dazu nichts Abschließendes sagen und ich denke auch, eine Cloud-Lösung hat wieder ihre eigenen Sicherheitsrisiken. Ne? Allein Datenschutz kann man mal da anführen. Aber wir können nicht so weitermachen wie bisher, weil dazu die Angreifer viel zu gut geworden sind und viel zu, sagen wir mal, perfektioniert auftreten.
Bevor wir allzu weit abschweifen, ich sagte schon, wir haben noch einen kleinen Bonustrick, also nicht einhängen, liebe Leute, aber wenn ich noch ein letztes Mal auf unser eigentliches Thema zurückkomme. Thema sollte heute sein Skripteditoren. Ich hoffe, ihr habt viel Interessantes entdeckt, vieles gelernt, was man in so einem Medium transportieren kann. Aus deiner Sicht, Tobias, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Was haben wir noch gar nicht erwähnt, was vielleicht noch Erwähnung finden sollte, wenn die Leute sich das in 20 Jahren anhören, damit das dann auch rückblickend alles schön vollständig ist?
Nee, ich finde ehrlich gesagt, du hast das toll gemacht. Mal so den Zeitstrahl von der Vergangenheit bis heute nachzuverfolgen. Also das schätze ich ja auch an dieser Reihe, dass man da tatsächlich in der Zeitkapsel nicht jetzt, nicht heute, nicht morgens, aber vielleicht demnächst irgendwann mal Dinge wiederfindet, die wert waren, aufbewahrt zu werden.
Wunderbar. Dann sage ich an der Stelle erstmal vorläufig ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Ganz herzlichen Dank für deine, also ich habe, das klingt jetzt wie Fishing for Compliments, aber ich weiß nicht, wie viele Bücher ich von dir habe. Viele. Aber sag gut. Doch mal kurz zum Abschluss, wie viel hast du ungefähr geschrieben, Größenordnung?
Ich kann es nicht genau sagen, aber das ist auch eine andere Dekade gewesen. Ich habe insgesamt, ich würde sagen, mit den Übersetzungen vielleicht nun knapp bis zu 200 Bücher geschrieben. Wow. Aber das waren hauptsächlich die ersten 10, 15 Jahre, wo damals ging das bei DataBäcker ja los und da war eine Marketingstrategie von denen, glaube ich, alle 3 Monate ein neues Buch rauszubringen. Ne? Und dann hatten sie halt Schreiber, die sich darauf eingelassen haben und tatsächlich neue Bücher geschrieben haben.
Das ist, also ich, das meine ich aus tiefem Herzen, du hast meine vollkommene Bewunderung, du hast für viele Dinge meine vollkommene Bewunderung, aber das alleine schon wäre Grund genug, den Hut zu ziehen. Und das darf ich sagen, weil ich es zumindest mal geschafft habe, ein Buch zu schreiben. Okay, ein bisschen mehr, aber also 100, es nötigt mir wirklich großen Respekt ab. Vor allem, weil ich weiß, also diejenigen, die das noch nicht kennen, falls es das überhaupt gibt, Tobias ist besonders berühmt, das sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, für diese Reihe, die immer so ähnlich benannt ist wie Scripting für Administratoren, PowerShell für Administratoren. Ich hatte das erste Buch aus dieser Reihe natürlich zu VB-Script, es klang vorhin an. Und das sind Dinger, da gucke ich heute noch rein. weil das einfach immer so eine geniale Mischung war. Also in dem Sinne wirklich ein großes Kompliment nochmal aus Sachen, die man ganz, also Kochrezepte, die man einfach benutzen konnte. So ähnlich wie der Lee Holmes auch mit seinem Cookbook macht, die aber gleichzeitig, und das macht Lee eben nicht, die eben gleichzeitig immer noch so diesen Erklärbär rausholen, wo man dann auch versteht, warum das so ist. Und das war immer eine perfekte Mischung und ich weiß, dass das vielen Leuten, die hier zuhören, mit Sicherheit genauso geht. Also
das war ja damals bei MS Press rausgekommen, ne? Das gibt es so gar nicht mehr, ne? Aber das war tatsächlich, wie du sagst, das war immer Problemlösung, Hintergrund, Problemlösung, Hintergrund und wenn du keine Zeit hast, dann war der Hintergrund egal, Problemlösung. Ja. Das stimmt, ja.
Ja, dann können wir auch als letzte Frage, kann ich noch stellen, wird es in 2021 noch ein neues Buch geben im Kontext von PowerShell von dir?
Ja, wird es geben. Das Problem, was ich mit diesen PowerShell-Büchern ja immer hatte, war, irgendwann müssen die aktualisiert werden und dann denke ich immer, jedes Mal, was immer, denke ich, jetzt komm, setze dich mal 3-4 Wochen hin, machst eine Aktualisierung und jedes Mal, immer wird ein neues Buch draus und es dauert dann viel, viel länger als gedacht. Also das geht um die eigentlich die Neuauflage von dem existierenden bei O'Reilly Windows PowerShell. Das sollte eigentlich nur aktualisiert werden eben. Und es ist aber in den letzten 2, 3, 4 Jahren, seit ich das da geschrieben habe, doch wieder so viel passiert, dass es dann eben doch wieder komplett neu kommt.
Ja, da freuen wir uns drauf. Vielen, vielen Dank, Tobias.
Gerne, das war ein Vergnügen.
Ich würde gerne, um das abzuschließen und dann zum Bonusteil zu kommen, da brauche ich den Tobias jetzt nochmal, ich würde gerne 2 Leute nochmal erwähnen aus unserer sozialen Bubble, da bin ich die Tage darüber gestolpert und ich finde das einfach wunderbar, weil es hier so reinpasst. Den ersten, den ich zitieren möchte, ist der Carl Webster, eine große Legende, der in deiner Heimatstadt Hannover vor kurzem einen Talk gehalten hat, den kann man sich auch noch angucken, der ist dokumentiert und hat eine Liste mit seinen favorisierten Werkzeugen, was man sich so angucken kann und ganz oben auf dieser Liste steht Notepad++. Und The World is a Messy Place, sagt Jeffrey Snover immer, das konnte ich jetzt in dieser Sendung nicht sagen. Also es gibt auch für Notepad++ noch ein bisschen Raum in der PowerShell-Welt, habe ich von Carl Webster. Und das Zweite, was ich gerne zitieren möchte, was so ein bisschen eben auch so ein bisschen diese Geschichtsreise vollständig macht, der Christian Köntop, da bin ich jetzt heute bei Twitter drüber gestolpert, der hat etwas Wunderbares zu Bash gesagt und ich glaube, das macht den Teil hier rund, weil man auch daran dann wieder versteht, warum wir uns eben begeistern für diese neuen Ideen. Christian Köntop hat gesagt, Bash ist eine auf die Frage, ob Bash eine vollwertige Programmiersprache sei, weil manche Leute das behaupten. Er hat gesagt, nein, alles in Bash ist ein String. Bash ist voller überraschender Verhaltensweisen, die immer in Sicherheitslücken enden. Nichts in Bash handhabt Fehler, so wie man das gerne wollte. Das ist der Werbeblock für PowerShell, ohne dass er das so meint, Teil 1. Und der zweite Teil ist, Bash will man können, das ist wieder Zitat Christian Köntop, dann aber nicht verwenden. Wenn du Code hast, der in eine Datei geht, verwende Python. Oder wenn du über 50 bist, meinetwegen Perl. Tobias, wir beide müssen Perl machen.
Ja, nee, du. Also das wäre wieder, lass das Thema nicht aufmachen. Nur vielleicht so viel. Ich finde, PowerShell hat es verdient, dass es erfolgreich wird, Cross-Plattform, weil die User-Seite so unglaublich, die Lego-Seite oder wie du sagst, die ne, Baustein-Seite, weil die so unglaublich gut ausgearbeitet ist. Ich habe mir gerade vor kurzem Python angeschaut, weil ich das brauchte für so einen Jekyll-Server. Ist ja alles schön und gut, ne? Aber PowerShell ist da deutlich weiter.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Kommen wir jetzt zum Bonusteil. ich fange nicht mit Python an. Python ist wichtig. Das ist ein großer Player. Tobias, ich kann dich nicht losziehen lassen, aber wir haben uns vorher überlegt, wir stellen das hinten separat dran, weil wir wollen über PowerShell reden, über Editoren. Das haben wir jetzt getan. Vielen Dank nochmal dafür. Aber ich kann natürlich nicht umhin. Wir sind in einer besonderen Zeit. Wir erleben jetzt gerade 2021, hat gerade begonnen, während wir das aufnehmen, diese SARS-CoV-2-Pandemie, Corona-Zeiten, alle hocken zu Hause. Und jetzt haben wir ja am Anfang gehört, du bist Arzt. Und wir wissen auch, du veranstaltest ja eigentlich in deiner freien Zeit sehr gerne Konferenzen und alle solche Sachen, die dann nicht stattfinden können. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon einen Arzt da habe und einer, der ja auch unmittelbar betroffen ist, weil wir können keine Trainings machen in der Form, Konferenzen sind schwierig, alles ist furchtbar, wir retten uns jetzt vielleicht über die Buchverkäufe, wer weiß, aber ich muss natürlich dich jetzt als Arzt fragen, wann hört der ganze Spaß auf?
Ja, wenn das einer genau sagen könnte, ne? Also ich denke mal, wenn man sich jetzt die Impfstoffe anguckt, ich rede mal nur aus dem Nähkästchen heraus, weil da vieles auch erst für mich neu war und ich es nachschlagen musste. Wir sehen ja jetzt die neuesten Impfstoffe, die zurzeit auf dem Markt sind, sind mRNA-Impfstoffe, Messenger-RNA-Impfstoffe. Die sind komplett von der Impfart neu. Die muss man auch erstmal ein bisschen erforschen und beobachten und haben teilweise eben auch diese Problematik, dass man sie so tief kühlen muss, damit diese mRNA erhalten bleibt. Dann haben wir Vektorimpfstoffe. Da hat man dann diese mRNA einfach in Affenvirusstücke hineingebastelt. Dadurch können die dann, weil sie nicht ganz so kalt bleiben. Und dann gibt es noch die klassischen Impfstoffe auf Proteinbasis von Sanofi, die jetzt alle gescheitert sind, wie es scheint, oder zuerst mal gescheitert sind, weil die natürlich auch ein hohes allergenes Potenzial haben. Also ganz viele neue Sachen, die aber in Rekordzeit entwickelt worden sind. Das ist erstmal Respekt, dass man das geschafft hat. Normalerweise dauert das 10 Jahre. Und selbst wenn das jetzt alles glatt geht und gut geht mit den Impfungen, wird man vermutlich allenfalls dann zum Herbst zu einer Normalisierung erleben. Den Sommer über werden wir natürlich durch die UV-Empfindlichkeit des Viruses nicht mehr diese hohen Zahlen haben wie jetzt. Aber ich denke, eine Normalisierung im Sinne von ganz normale Konferenzen abhalten werden wir nicht erleben dieses Jahr.
Ich weiß von dir auch, weil wir uns seinerzeit ein bisschen darüber unterhalten haben, deine Einschätzung, genau wie meine eigene Einschätzung, war zu Beginn so, dass wir beide gedacht haben, naja, so schlimm wird es nicht werden, wie es sich jetzt dann doch rausgestellt hat, dass es dann doch sehr viel schlimmer wurde. Kann man das so sagen?
Naja, wobei wir müssen ja wirklich aufpassen, gerade dieses gesamte Thema ist ja sehr aufgeladen, Verschwörungstheorie-lastig und so weiter und so fort. Aber letzten Endes, so schlimm ist es ja nicht. Wir müssen ja doch schon mal auf jeden Fall uns vor Augen führen, dass es viel schlimmer hätte sein können. Also wenn das jetzt ein Virus gewesen wäre mit einer höheren Letalität, dann wären wir jetzt in einer ganz, ganz anderen Situation, als wir sind.
Du hast es richtig gesagt, wir wollen jetzt nicht Gefahr laufen, hier uns in diesem sehr aufgeladenen Diskussionen zu verlieren. Das ist, glaube ich, auch nicht jetzt der Fokus dessen. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, egal an was man, also egal wie man selber dazu steht, die Auswirkungen, die durch die Politik kommen, sind ja einfach da. Richtig. Die Auswirkungen, die dadurch kommen, dass Leute erkranken, die sind einfach da. Die Leute, die in Krankenhäusern liegen, die sind einfach da. Und jeder, den das betrifft, ist einer zu viel. Und die Sterblichkeitszahlen sind dann doch, glaube ich, einigermaßen erschreckend und auch belastbar. Und deswegen ist das natürlich immer so ein bisschen skurril, wenn man sagt, das ist jetzt nicht so schlimm. Wenn man das statistisch pandemisch sieht, kann man das, glaube ich, so festhalten. Aber für jeden Einzelnen ist das natürlich furchtbar.
Ne? Ja, man sollte es nur, ich denke mal, ich versuche da auch einfach wissenschaftlich ranzugehen. Man muss nur sehen, was ist noch alles schlimm. Ne? Und wenn man wir müssen jetzt aufpassen, was für Schäden wir jetzt zurzeit eben auch anrichten in Bereichen, wo medizinische Versorgung nicht stattfindet, die stattfinden müsste. Ne? Also es ist ja nicht alles monokausal, nur Corona in der Welt. Aber egal, es gibt keine Alternative. Wir müssen das so machen, wie wir es jetzt machen. Und ich werde auch wahrscheinlich im Februar, März rum in den Impfzentren mithelfen und eingesetzt werden. Werde also auch mein Möglichstes dazu beitragen, dass das Ganze möglichst schnell vonstatten geht und gerade die vulnerablen Bevölkerungsschichten dann möglichst schnell aus dem Feuer genommen werden können. Aber wie du schon sagst, die Folgen von dieser Pandemie in allen Ebenen, die wird uns noch sehr lange begleiten.
Ja, das ist, glaube ich, offenkundig, ne? Sowohl wirtschaftlich, aber ich denke auch so Sachen, die offensichtlich sind, ne? Dass sich das Sozialverhalten ein Stück weit ändert. Ich glaube, die Sache, dass wir uns aus Höflichkeit die Hand geben, das wird sich bestimmt verändern. Ne?
Ja, zumindest ist es interessant zu sehen, wie sehr man sich schon, ist ja noch kein Jahr her, ist ja weniger als ein Jahr her und trotzdem ist es fast zu einer zweiten Natur geworden, wenn man jetzt irgendwelche älteren Beiträge sieht, wo dann Leute in einem Fußballstadion irgendeinem Popstar zugrölen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man da in einer solchen, sagen wir mal, Keimbasis steht. Es ist erstaunlich, wie extrem man das plötzlich wahrnimmt.
Du hast ja eingangs gesagt, dass dein familiärer Hintergrund, ich nehme an, deine Eltern so ein bisschen daran schuld waren, dass du Medizin studiert hast. Jetzt weiß ich nicht, und das geht mich auch gar nichts an, ob deine Eltern noch mopsfidel sind oder vielleicht schon verschieden. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt sagst, du leistest jetzt in den Impfzentren freiwillige Arbeit als Arzt, sind deine Eltern dann noch ein bisschen mehr stolz, weil du jetzt
das nochmal... Wären sie, wenn sie noch da wären.
Wären sie, wenn noch da wären. Also wahrscheinlich gucken sie dann von oben zu.
Und ja, sagen, wenn es Tobias denn das gibt, ja.
Doch genau. Noch
endlich hat er mal was Vernünftiges gemacht.
Also ich kann deinen Eltern, wenn die jetzt zuhören, versichern, der hat noch ein paar andere Sachen auf dem Kerbholz, die viele Leute glücklich gemacht haben. Okay, ja. Letzte Frage ist, wir beide, ich weiß, dass das auch von dir, wir sind gerne mit Leuten on-premise in Kontakt. Ich gebe mein Leben lang gerne Schulungen. Ich weiß von dir, du bist ein fantastischer, und zwar im positivsten Sinne, ein fantastischer Entertainer. Ich gucke dir einfach gerne. Ich guck dir gerne zu. Ja, das ist in der IT, ist das immer so eine Sache. Es gibt Entertainer, es gibt Leute, die was mitzuteilen haben, aber beides zusammen, das ist relativ selten. Ich nenne jetzt mal Mark Rusinowitsch, weil der wirklich toll ist und der steht wirklich über den Dingen. Und du bist eben jemand für mich, ich sage das jetzt ganz privat, der mich immer begeistert. Ne? Also man merkt, dir macht das Freude. Und dass du weißt, worüber du redest, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Das ist das Idealbild. Das geht aber jetzt remote ein Stück weit. Wir machen das ja jetzt hier gerade auch, ne, über einen Podcast. Aber was glaubst du, wann können wir wieder mit den Leuten so in Kontakt treten, wie wir das über die Jahre gemacht haben, dass man wirklich wieder in die Firmen geht, dass man Seminare hat vor Ort? 2022 oder bleibt dieser Markt ein Stück weit beschädigt durch all das?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass es jetzt schon viele Unternehmen gibt, die eigentlich sich lieber on-premise schulen lassen würden und nur absolut notgedrungen auf die virtuelle Schiene umschwenken. Was ich schon glaube, ist, dass die Reisetätigkeit sich verändern wird, aber auch nur in Teilen. Aber ich denke, viele haben doch jetzt gemerkt, nachdem alles eingerichtet ist und man sich mit virtuellen Videokonferenzen auseinandergesetzt hat, dass so manche Dinge keinen Flug in ein anderes Land erfordern, nur damit man sich 2-3 Stunden mal zusammensetzt. Aber nur manche Dinge. Also ich glaube tatsächlich, dass im nächsten Jahr, wenn denn nicht irgendeine Mutation uns einen Strich durch die Rechnung macht und der Impfstoff hinfällig wird, dass dann im nächsten Jahr alles wieder gut ist. Ob das jetzt im Herbst schon passiert, wird auch davon abhängen, wie schnell die Firmen eigentlich ihre internen Reisepolicies verändern. Da ist ja auch sehr vieles, was dann doch ein bisschen längeren Vorlauf braucht.
Ich habe, das schließt dann wieder den Kreis ein weiteres Mal. Ich habe immer gerne an Konferenzen teilgenommen. Das war selten, weil mich jetzt die Vorträge so vor Ort interessiert haben. Natürlich waren die oft super interessant, aber ich habe dann doch, der Grund für die Anreise war dann eher abends das Bier. Und das, was man da an Gesprächen hat. Und man stellt dann oft fest, und es ist egal, ob es die PowerShell-Konferenz ist oder hier Cars Communication Congress oder irgendwas völlig anderes. Wenn ich vor Ort bin, lege ich immer viel Wert darauf, dass ich weiß, ich kann mir die Vorträge später angucken. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, dass sie aufgezeichnet werden. Weil dann habe ich nicht diesen Druck, wenn eine Veranstaltung parallel ist oder ich habe gerade auf dem Gang einen interessanten Kollegen getroffen, eine Kollegin und Quatsch mit denen. Und das ist einfach remote nicht zu ersetzen, oder? Du hast es letztes Jahr mit der PowerShell-Konferenz, wie ich finde, fantastisch gemacht. Aber man merkt, so das Herz fehlt da, oder?
Also letztes Jahr waren wir selber total überrascht von der Situation und haben dann diese virtuelle Konferenz mit der heißen Nadel gestrickt, weil wir natürlich auch tolle Vorträge schon hatten. Das war ja alles vorbereitet und geplant und wir wollten das nicht alles so irgendwie in den Bach runtergehen lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja alles eine persönliche Meinung, aber erstmal stimme ich dir völlig zu. Ich denke, wer das nicht sieht, der ignoriert das dann einfach bewusst. Natürlich sind Konferenzen und Events immer hauptsächlich erstmal danach aufgerichtet, Kontakte zu knüpfen, mit Menschen in Kontakt zu treten, zu reden, auch ne, zu diskutieren über alles Mögliche, fachlich und nicht fachlich. Und die Vorträge sind aus meiner Sicht aus genau 2 Gründen wichtig. Erstens, um Anstöße zu geben, über was man sprechen könnte. Und zweitens, weil du diese Aufzeichnung nennst, dass man eben, wenn man irgendwo reinplatzt oder irgendwas Interessantes aufschnappt, dass man sich einfach erstmal den Slot merkt, damit man dann später das Ganze in Ruhe diesen einen Beitrag da mal nachbearbeiten kann. Ich persönlich glaube, die Menschen, viele Leute sind absolut fed up, wie heißt das deutsche Wort, haben genug von virtuellen Konferenzformaten.
Angenervt.
Und deswegen glaube ich auch nicht, ich weiß, dass die amerikanische PowerShell-Konferenz, die PowerShell.org da, PSConf.org, nee, Gott, PSCommunity.org, auf jeden Fall, die planen wohl eine virtuelle Konferenz, die
PowerShell
aber kosten.
Und DevOps Conference heißen die, glaube ich.
Ja, irgendein Ding, ne?
Aber wir wissen, ja. Ich verlinke es.
Die planen eine virtuelle Konferenz, die aber kostenpflichtig sein soll. Das ist mir völlig ein Rätsel, wieso und warum und was da eigentlich passieren soll, weil ich denke, eine virtuelle Konferenz hat zumindest den einen Vorteil, dass sie nicht besonders viel kostet und dann sollte man sich einen Sponsor besorgen und dann kann man das relativ leicht auch wuppen. Das ist mir also ein Rätsel, was dahinter steckt. Wir werden also mit Sicherheit dieses Jahr keine virtuelle Konferenz machen. Was ich mir vorstellen könnte, je nachdem, wie sich die nächsten Wochen gestalten, das wäre vielleicht so ein kleiner Event für die, die es wagen. Ne, also einfach etwas freilassen für jeden, der dann meint, dazu habe ich Lust, vielleicht ist er auch schon geimpft, vielleicht auch noch nicht, vielleicht ist er auch einfach nicht in dem vulnerablen Alter und dann mal gucken, was man vor Ort macht, denn immerhin hat ja die PowerShell-Konferenz auch bei der ersten Edition, ich glaube nur 160 Teilnehmer gehabt. Ne? Da waren wir weit entfernt von den fast 400 Teilnehmern, die wir dann zum Schluss irgendwo hatten. Und selbst wenn es nur 80 sind oder 50, selbst wenn wir nur einen Raum voll kriegen, ich hätte richtig Lust dazu. Ne? Einfach mal so mit ein paar interessanten Leuten auch vielleicht mehr Hands-on und Workshop zu machen. Aber das wird man sehen. Ne? Wir müssen mal gucken. Wir nehmen es mal, wie es kommt.
Ja. Also ich vermisse das alles sehr und ich bin vollkommen bei dir. Ich bin wirklich jedem dankbar, der das virtuell macht. Überhaupt gar keine Frage. Ich habe selber eine ganze Reihe von Dingen erleben dürfen, die vorher nicht über Videokonferenzen stattfanden und die mir auf einmal zugänglich sind. Die ganzen User Groups nehmen wir mal als simples Beispiel. Aber am Ende des Tages ist es eben dann einfach eine andere Geschichte. Es ist einfach was anderes. Ne? Es ist wie Fernsehen und Theater. Ne? Es ist nicht dasselbe. Es ist wie Live-Musik und Schallplatte. Beides hat seine Berechtigung. Und in diesem Sinne wünsche ich uns jetzt zum Abschluss, dass dieses SARS-CoV-2 uns nicht auf Dauer so allzu sehr verändert zum Schlechten. Sicherlich werden ein paar Sachen anders sein. Und vieles ist positiv. Diese Richtung in Homeoffice, dass das möglich ist. Die Entwicklungen, die angeschoben werden. Auch das Cloud-Computing wird natürlich gewinnen. Davon bin ich überzeugt, weil man einfach diese Skalierungseffekte jetzt sieht. Aber am Ende hoffe ich doch, dass wir die Zahlen der Erkrankten und Toten dann irgendwie in den Griff kriegen und dass uns möglichst bald sowas wie Normalität wieder erlaubt, ein Gläschen Orangensaft zusammen zu trinken.
Richtig.
In dem Sinne sage ich dir ein weiteres Mal.
Ich finden können.
Ein weiteres Mal ganz herzlichen Dank und ich denke an deine Eltern, die sagen, Tobias jetzt hier doch nochmal richtig zugeschlagen als Arzt.
Genau. Vielen Dank, Thorsten.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an deine liebe Frau und bis bald.
Bis bald.